Hallo David.
Hallo Robert.
Weißt du, ich mache immer irgendwie so Sprüche am Anfang, ne?
Ja.
Aber heute nicht. Heute mache ich keine Sprüche am Anfang.
Aber du grinst ganz schelmisch, kann man mal so sagen.
Naja,
das ist ziemlich unangemessen.
Ich versuche dich zum... Ach, Bullshit. Bullshit zwischen dir und mir. Ist das nicht unangemessen? Ich versuche dich immer zum Lachen zu bringen, verstehst du? Vor allem, wenn es nicht so viel zu lachen gibt. Wir haben letzte Woche keinen Podcast aufgenommen. Uns haben ganz viele Nachrichten erreicht, was wie wo. Sie haben es dann auf dem einen oder anderen Wege auch schon mitbekommen.
Ja.
Aber du hast dir auch gewünscht, A, zu sagen, warum, und dann das auch ein bisschen weiter auszuführen aus gegebenen Anlass.
Ja, heute mal ganz kurz privat, weil ich habe letzte Woche Dienstag, als wir eigentlich schon wollte loslegen zum Podcast, habe ich einen Anruf bekommen, Herr Hein, Ihre Großmutter liegt im Sterben. Ich hatte ja vor 3 Folgen, glaube ich, hatten dich darüber gesprochen, dass sie zum Pflegefall geworden ist im Dezember und konnte seitdem nicht mehr laufen, also war bettlägerig, und dass sie aber 3 Monate später schon versterben würde, das war ehrlich gesagt jetzt auch ein ziemlicher Schock, weil haben wir so nicht gesehen, dass sie nicht mehr laufen werden würde, das war irgendwie klar, aber dass es jetzt so schnell geht, ja, das hatte ich nicht kommen sehen. Und dann sind wir hingefahren und dann habe ich den gesamten Dienstag, also an unserem Aufnahmetag, an ihrem Bett gesessen, weil es ist niemand mehr da, beziehungsweise in unserer Familie sind die Verhältnisse leider so, dass alle miteinander nicht gefühlt nicht reden. Und ich bin der Einzige, der meinen beiden Großeltern geblieben ist. Und deswegen hatte ich mich entschieden, ich will nicht, dass sie alleine in so einem dunklen Raum im Krankenhaus verstirbt. Und ich bleibe
dann. Du dich auch monatelang um sie gekümmert hast.
Ja, ja. Wie gesagt, ich hatte es ja angedeutet mit den Pflegesachen, die wir da gemacht haben. Ja, aber dann, wie sie ist, war schon immer eine Kämpferin und sie ist auch eine alte, sture Ziege gewesen. Dann hat die halt 2 Tage noch durchgehalten und das habe ich dann auch nicht kommen sehen, weil ich hatte mich dann committed, habe gesagt, ich bleib dann jetzt hier. Und dann habe ich am ersten Tag so 13 Stunden neben dem Bett gesessen und dann guckt man halt so zu, wie das Leben entweicht. Entschuldigung übrigens, Triggerwarnung für all diejenigen, die sowas mal erlebt haben. Also wir reden jetzt hier über vielleicht ein paar Sachen, die ein bisschen an die Nieren gehen könnten. Vielleicht überspringt ihr das, wenn ihr selber da eine traumatische Erfahrung gemacht habt. Ich finde, sowas kann total traumatisch sein. Mich hat es nämlich echt weggehauen. Ich hatte da, hab da echt drunter zu leiden gehabt in dem Moment. Wobei am ersten Tag war ich noch voll in diesem Funktioniermodus und irgendwann so gegen 22 Uhr war dann klar, in der Klinik kann ich nicht bleiben. Da hätte ich auf dem Stuhl schlafen müssen. Das wollte ich dann aber nicht und dachte so, was mache ich denn jetzt? Und dann hat mein Knight in Shining Armor ist wieder zu mir geritten gekommen. Robert Hofmann wohnt tatsächlich direkt um die Ecke, 10 Minuten entfernt, ne, von dem Ort, wo sie war. Und du hast gesagt, hey, du kannst bei mir auf der Couch crashen. Ich mache dir was zu essen, weil ich hatte stundenlang nichts gegessen. Kannst bei mir duschen. Dafür ehrlich gesagt nochmal großen Dank, Robert. Ich muss mal sagen, so die Leute bekommen von dir ja immer so mit, so du bist so der Filmkritiker, der rhetorisch Brillante. Aber was keiner weiß, ist, was du für ein großes Herz hast. Und mir ist es sehr, sehr wichtig, mich mit Menschen zu umgeben, die mir das geben. Und in dem Moment warst du wieder der Erste, der da war. Ich habe immer so ein bisschen so diesen Gedanken, ich kann dir das immer alles gar nicht zurückgeben, was du mir alles gibst. Ich versuche das, aber ich bin da wirklich endlos dankbar.
Dankeschön. Ich finde das selbstverständlich, muss ich auch sagen, so da zu sein.
Das gehört eben auch zu dir, dass du das selbstverständlich findest.
Ich bin immer eher erschüttert, wenn andere das nicht machen. Aber gut, darum soll es gar nicht gehen.
Genau. Und dann war ich noch einen zweiten Tag da und dann ist es dann irgendwann passiert. Und meine Oma war so ein Mensch, die irgendwann zum Schluss immer dachte, allem haben sie verlassen und niemand wird an sie denken. Und jetzt sind dann doch ganz viele auch so aus dem, selbst die Familie, die mit ihr den Kontakt abgebrochen hatte. Ich wollte dann unbedingt was posten, auch bei Instagram, habe auch in einem Video was gesagt. Und es ist süß auch, dass ganz viele Leute haben mir geschrieben. Ich habe dann auch gemerkt, das hilft mir in dem Moment total. Also auch Leute, die geteilt haben, ey, meine Oma ist auch gestorben vor 2 Jahren oder ne, bei mir wird es vielleicht noch passieren dann demnächst oder so. Naja, passieren wird es bei jedem, aber ne, es ist interessant gewesen, wie viele Menschen da nicht nur Beileid bekundet haben, sondern vielleicht selber an so einem Punkt stecken. Und das hat mir voll geholfen, skurrilerweise, das auch zu verteilen, ne, das nicht alleine aushalten zu müssen und auch so ein bisschen ihren Namen mal zu erwähnen, Bilder von ihr zu teilen, damit Menschen wissen, wer sie war, weil sie ja mich zu dem Menschen gemacht hat, auch der ich bin, ne? Also was viele jetzt nicht wissen werden, die war wie eine Mutter für mich. Ich bin eigentlich weite Teile meiner Kindheit bei meiner Großmutter groß geworden oder meinen Großeltern. Ich musste in München, wo ich eine Zeit lang gewohnt habe, da musste ich weg, beziehungsweise ich bin von zu Hause weggelaufen und dann hatte ich niemanden und nichts und die haben mich genommen in, ne, also so. Und zwar in einem Alter, wo ich war schon 18 und meine Großeltern waren über 50 und dass das clashen würde, war auch vorherzusehen, aber das haben die haben nie eine zweite Frage dazu gestellt und das fand ich immer cool und dementsprechend die Tage hatte ich auch viel darüber nachdenken müssen. Die haben natürlich auch viel Filmliebe geprägt, gerade mein Opa eher so, aber meine Oma, mit der verbinde ich auch viele Geschichten. Die war mit mir zum Beispiel damals in Gremlins 2, es war mein erster großer Film, den haben wir am Zoopalast geguckt, da hatten die Grenzen gerade geöffnet. Der kam ja 1991, glaube ich, ins Kino und wir sind sonst immer nur im Osten im Kino gewesen. Ich glaube, das Weiteste, was du konntest, war das Kosmos.
Da kam Marx damals noch Stalinallee.
Stalinallee, genau. Es gab noch das Soyuz, das war so ein russisch benanntes, hinten in Springfuhl. Das war mein Stammkino jahrzehntelang. Und dann haben wir uns immer weiter getraut. Und dann kamen wir irgendwann, als die Grenzen geöffnet haben, ich weiß noch, also hier war ja sowieso, die Ampelmännchen waren ja auch viel bunter, ne? Also ich weiß noch, als die Mauer fiel und wir dann rübergewechselt sind, dachte ich so, boah, wie bunt hier alles ist. Und dann sind wir das erste Mal im Zoopalast gewesen und haben uns Gremlin 2 angeguckt, beziehungsweise Gremlins. Wie meine Oma ist ja so einer, ich weiß nicht, wie das bei euren Großeltern ist. Vielleicht kennst du es auch. Die immer alles falsch aussprechen oder so, die das so aussprechen, wie sie es gelesen haben.
Ginas Oma wusste lange nicht, das UCI und das ist so süß. Sie geht immer ins Uchi.
Uchi.
Ja, es ist so herzlich, es ist so herzlich.
Meine Oma hat immer Richard Gere, Julia Roberts und mein Liebling war Farrah Fawcett. Kennst du Farrah Fawcett?
Ja.
Also diese ganzen Stars der 80er hat sie immer, Michael Douglas. Du Uglas, so, es war immer herrlich.
Ich habe auch hier jemanden, der sagt immer Depeche Mode.
Depeche Mode, auch schön, ja. Modern Talking war auch so, sie hatte mir mal eine Schallplatte davon gekauft. Deswegen, ich wollte es mal ganz kurz gesagt haben, ich weiß, wir reden hier normalerweise nicht über Privates. Heute geht es mir damit auch schon ein bisschen besser, aber es ist für mich ein ganz großer Verlust. Und deswegen habe ich es letzte Woche wirklich gar nicht hinbekommen, mich vor ein Mikrofon zu setzen und auf Filme einzukloppen.
Und man muss aber sagen, dass David immer wieder sagt, ja, wir könnten dann und wir könnten dann und wir könnten dann. Und ich muss sein Gefühl auch wirklich einschreiten und sagen, nein, das machen wir nicht.
Naja, normalerweise.
Du kommst dann immer so mit so, dann vielleicht doch und dann, ja. Nee, also David hat ein ganz hohes Pflichtbewusstsein. Ja, also wenn es nach ihm ginge, hätte es noch irgendwie irgendwo möglich gemacht, aber es fühlte sich einfach überhaupt nicht richtig an.
Ja, es ist einerseits Pflichtbewusstsein, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Coping-Mechanismus. Normalerweise gelingt es mir, traurige Momente wegzuarbeiten. Ne, dann beschäftige ich mich mit Arbeit und dann geht das schon irgendwie. Hier in dem Fall wollte ich das auch mal nicht, weil ich habe dann auch gemerkt, traurig zu sein, so schlimm es sich auch anfühlt, ist jetzt auch mal gut, weil ne, früher hatte ich immer Angst, vielleicht nicht traurig sein zu können. Was wäre, wenn zum Beispiel jemand stirbt, der mir wichtig ist und ich bin nicht traurig? Was sagt das dann über die Beziehung aus? Und
nur über dich selbst.
Ne? Und ja, und über mich
kannst
selbst.
Kannst du überhaupt fühlen, ist ja dann so
genau.
Eine Frage. Ne?
Und als das dann letzte Woche so reingehittet hat, merkte ich dann auch so, oh Gott sei Dank. Und war dann auch so, weil ich saß an ihrem Bett, als sie dann da so im Sterben lag und ich habe immer wieder überlegt, was sage ich jetzt und habe dann immer wieder angefangen. Sie hat ja nicht mehr wirklich was mitbekommen irgendwann und ich dachte so, normalerweise bin ich doch auch halbwegs rhetorisch brillant. Wenn jetzt Robert hier säße, wüsste er natürlich, was er sagen würde, aber ich habe nichts gefunden und dann habe ich die Tage danach einfach gedacht, ich bin jetzt einfach so traurig wie irgendwie möglich, wie es sich auch anfühlt und wenn sie noch irgendwie da ist und das sehen kann von irgendwo, dann wird sie hoffentlich sehen, wie wichtig sie mir war. So, Schluss jetzt mit diesem Thema.
Wir haben ganz viele Kommentare übrigens bekommen. Du musst dich eine Aufgabe stellen.
Was, wie, warum?
Martin, unser Cutter, kam aus dem Urlaub zurück. Als ich hier ankam, fragte er mich, 200 Mal haben die Leute geschrieben, und was zum Teufel ist Maschine 26?
Maschine 26. Ich dachte schon so, ich komme da drum herum, weil mir hat ja auf Instagram niemand irgendwelche Photoshop-Dinger geschickt. Ich dachte, das haben die Leute einfach überhört, aber dann fiel mir auf, weil wir auch die letzten Folgen keine Kommentare hatten, dann dachte
Martin
ich irgendwann,
war nicht
ja, Martin
da,
war
dann
nicht
hat sie
da.
Niemand freigeschalten. Ja. Ich könnte mich eigentlich einloggen und die freischalten. Ich weiß gar nicht, bei Spotify muss man sie, glaube ich, zulassen, ja, händisch, und kann sie nicht einfach alle durch.
Also die Leute lassen. Wollen die Maschine 26.
Ja, Maschine 26.
Was bedeutet denn Maschine 26?
Naja, du sagst ja hier, meintest, naja, Robert, ich habe ja schon ein Problem. Ich trainiere, wäre ich ja schon ein schöner Schrank, ne? Und das war mir ja schon unangenehm, wenn die Hemden nicht mehr passen.
Also so soll, also dass meine Hemden nicht mehr passen.
Naja, ich würde mal sagen, jetzt wie du bist, 15 Kilo Muskeln drauf.
15 Kilo Muskeln, geht das überhaupt noch?
Also als so natürlich, ja? Als Mann, ich glaube, du kannst so, Frauen können, glaube ich, weniger Muskelmasse aufbauen. Ich glaube, als Mann kannst du ein bisschen über ein Kilo im Monat aufbauen. Wenn du ordentlich pumpst, ordentlich Reize setzt, wenn man dreimal die Woche, viermal die Woche ordentlich machst, und dann kannst du auch Kreatin nehmen, das erlaube ich dir. Aber nicht mehr.
Okay, alles klar. Maschine 26.
Oder du machst das wie hier Richardson, wie heißt er?
Alan Richardson.
Alan Richardson, der macht ja Testosterontherapie. Der macht halt schon immer so Blutaustausch oder so. Hat er immer gesagt, Testosterontherapie.
Ja, ich glaube nicht.
Nein.
Ich glaube, ich habe jetzt tatsächlich in den letzten Wochen schon, ich achte jetzt ein bisschen mehr auf die Ernährung tatsächlich. Lass so ein bisschen Zucker weg, weil ich ja schon so ein Süßmaul bin. Aber was mir aufgefallen ist, ich habe ja so Probleme mit dem Riechen und seit ungefähr 3 Tagen schmecke ich nichts Süßes mehr. Ich hatte mir so meine morgendliche Joghurtbowl, die ich immer mir bei meinem Lieblingskaffee hole, geholt, und es war so ein bisschen, als würdest du mir Schaumstoff anrühren.
Ich hoffe, dass eines Tages dich die große, faszinierende Welt des Selbstnahrungszubereitens nochmal kommt.
Ey, ich hatte
David war bei mir zu Hause in der Nacht, als er bei mir schlief. Ich hatte ihm Kartoffelsuppe gemacht. Er war ganz fasziniert von dem Geschmack. Am nächsten Morgen öffnete er die Kühlschranktür und sagte, euer Kühlschrank ist voll.
Ja, ja. Ich habe jetzt mit HelloFresh zu Hause wieder gekocht, weil ich ein Placement hatte, und dachte hinterher, also es ist wirklich deppensicher, aber es ist nicht so deppensicher, dass es nicht so schmecken würde, weil ich dachte so, wenn sie mir das im Restaurant angeboten hätten, würde ich einfach nicht mehr kommen. Ich würde nichts sagen, ich würde mich nicht beschweren, weil so schlecht war es nicht, aber ich würde schon sagen so, ich würde schon sagen, ich würde nicht mehr kommen. Und es liegt nicht an HelloFresh. Alle um mich herum gucken jetzt. Nein, nein.
Deswegen, weil ich liebe HelloFresh.
Ja, ja, ich liebe es ja
du
auch.
Du kommst an diesem Punkt nicht voran, wo da steht, nach Geschmack würzen.
Nee, nee, sie hatten zum Beispiel so 200 Milliliter Wasser sollte ich zugießen. Und wir haben keinen Messbecher zu Hause.
Das ist eine Küchenwaage.
Also habe ich...
Eine Küchenwaage?
Nee.
Du hast keine Standard-Küchenwaage?
Nein. Haben wir nicht. Mann, wir haben nichts. Ich war froh, dass wir eine Knoblauchpresse haben. Und dann habe ich einfach nach Gefühl Wasser. Und darin sind zum Beispiel, ich sollte Sonnenblumenkerne anbraten mit Wasser. Und dann habe ich die so ertränkt, dass sie hinterher, ja, das war so ein, ich sollte so eine Filmschicht offenbar, ich habe es nicht begriffen. Und dann sind die aufgeweicht da drin. Und das war nur eines der Probleme. Also mit HelloFresh hat es nichts zu tun, sondern nur mit mir. Aber es, also wie gesagt, für meinen Geschmack war es hinterher noch okay genug. Aber es ist nicht das Gericht, was HelloFresh mir vorgeschlagen hat, geworden.
Maschine 26. Na, du hast ja noch ein bisschen Zeit. Das ganze Jahr 2026. Ne? Wir lassen bis Dezember Zeit.
Ja.
Ich muss ja auch bald eine Wette einlösen.
Du musst deine Wette auch einlösen. Ich glaube, April war es soweit, ne?
April, ja. Gucken wir mal, ob es wirklich passiert.
Naja, wie du hast es ja neulich schon im Kino gesagt. In the Land of Lost Lands. Der ist ja fast so gewesen.
Rebel Moon 3.
Heute haben wir auch...
Wir haben sehr viele Filme. Ich habe fast alle Wertungen dabei. Von 1 bis 10 Sterne. Also Punkte habe ich alles fast dabei. Es fehlt nur, glaube ich, 6. Ich habe alles dabei, weil wir haben ja von letzter Woche und dieser Woche aufzuholen. Eigentlich können wir hier gar nicht rumpalabern. Wir müssen ran an den Speck.
Ja, ja, okay, alles klar, dann machen wir das. Erstmal sagen wir doch am besten Hallo.
Und damit
herzlich willkommen
zu zwei wie Pech und Schwafel. Wo wir gerade schon beim Kochen waren. Ne? Ist ja das Wort delicious gar nicht so.
Ich wollte eigentlich anfangen, und indem wir den Dreck erstmal wegräumen.
Na, das ist doch immer auf dem gleichen Pfad, oder?
Ja, ich hätte jetzt einen anderen Film genannt, der Mickey's Mousetrap, bei dem ich wirklich gestern dachte, das ist ja schon kein Film mehr. Aber dann lass uns über Delicious sprechen. Der ist von vorletzter
Genau, ich habe es mir so ein bisschen chronologisch zusammengebaut. So, das kann man sehen. Delicious, deutscher Netflix-Film mit Farid Yardim. Du hast es wahrgenommen, weil ich die geschickt habe vom Deutschen Filmpreis, die Kategorien männliche Hauptdarsteller und Nebendarsteller, die nominiert sind.
Ja.
Das zeigt mir was über die großartige Auswahl qualitativ schauspielerischer Leistungen in Deutschland.
Ja.
Dass bei 3 Nominierten in beiden Kategorien männlich 2-mal eine Person nominiert ist und gegen sich selbst antritt. Nämlich einmal Alexander Scheer und einmal, habe ich wieder vergessen gerade.
Ja.
Ja.
Ich kenne die Namen doch immer alle nicht.
Ben Kai. Ban Ki-moon.
Irgendwie so. Ja. Und jetzt hast du Delicious. Sam Riley. Delicious wurde ja, das habe ich auch erst hinterher erfahren.
Der Berlinale.
Edward Berger, der Oscar-Preisträger für Im Westen nichts Neues, der ja auch zuletzt jetzt Konklave gemacht hat, der hat eine Frau. Und die heißt, und jetzt hier bitte Namen.
Wille Müller-Stöfen?
Das ist seine Frau, ist seine Ehefrau. Und deswegen haben ganz viele, das habe ich häufig bei Letterboxd gelesen, wo Leute gesagt haben, dass das so ein Zuschiebeprojekt ist, wo Edward Berger, der jetzt halt einfach mehr Macht hat und halt den Fuß im Türchen bei Netflix hat,
bitter.
Dass der gesagt hat, komm hier, eine Frau darf jetzt aber auch mal. Ich will ja das gar nicht absprechen, aber der Film wirkt leider so wie einer, bei dem das Studio nicht zusagt aufgrund des Drehbuchs oder der Qualität. Auf der anderen Seite muss man aber sagen...
Wieso ist denn der auf der Berlinale auch gelandet?
Ja, keine Ahnung. Er wirkt sehr wie ein Film, den Netflix auch hatte. Nee, Netflix hatte den gar nicht, ne? Saltburn, finde ich. Saltburn, den wir...
War Prime.
Der war Prime. Also entweder hat Netflix gesagt so, ach Mensch, die Frau vom Edward Berger, die holen wir jetzt hier auch ran. Oder sie haben gesagt so, Mann, Saltburn, so einen Erfolg hätten wir gerne auch. Und wenn das auch noch mit von der Frau von Edward Berger kommt, umso besser. Beides hat irgendwie, ehrlich gesagt, nicht funktioniert.
Das ist ein wahnsinnig langweiliger Film, der von der ersten Szene an klar macht, wie er ausgehen wird, der Film ungefähr.
Ja.
Es gibt ein paar Hotelangestellte, die gucken rüber auf ein teures Anwesen, da kommt eine Familie an und der eine fragt die andere so, hey, wie wär's denn mit denen da?
Ja.
Und damit weißt du schon mal, die sind auf Schau nach Leuten, die sie ausnehmen können. Und einer aus dieser Gruppe, die vorher auch namentlich benannt wurde, wird in einen Unfall mit ein bisschen Trunkenheit verwickelt bei dieser wohlhabenden Familie, die in einem luxuriösen Haus in, was ist das, Frankreich? Wir sind in der Côte d'Azur.
Ich glaube, wir sind da.
Und ja, und die heißt Theodora und die zwängt sich da quasi als Hausangestellte hinein in diese Familie und so Stück für Stück wird dieses Familiengefüge kaputt gemacht durch dieses Eindringen und dann kommen so ein paar vorprogrammierte Konflikte auf. Die Mutter, die von ihrem multiglobalen Konzern und der Verantwortung überfordert ist und schon lange nicht mehr richtig Liebe und Nähe spürt. Der Vater, der mit irgendwelchen Plagiatsvorwürfen konfrontiert wird. Die Kinder, die ganz eigene Ambitionen hegen. Also das ist irgendwie... so schon sehr oft und so viel besser da gewesen. Namentlich jetzt kannst du so den Gedanken dieser Struktur von Familien und Verbindungen, die so aufbrechen nach und nach, das macht ja alles White Lotus in Perfektion, wie ich finde. Das basiert ja alles auf dieser Idee. Und Delicious ist überhaupt nicht gut gespielt. Farid Yardim, finde ich, steht völlig neben sich bei dem, was er da spielt. Aber ich bin jetzt ohnehin auch noch nicht der ganz große Fan. Ich habe da kein Gefühl von irgendeiner Chemie. Das ist wieder dieses typische, wie sind denn die jemals ein Ehepaar geworden? Und dann ist das auch, ich finde, kein ästhetischer Film, kein spannender Film. Und der fühlt sich so lang und zäh an. Also ich finde den durchweg unbrauchenswert.
Ich habe am Anfang gedacht so, hui, da geht was, weil ich fand die Inszenierung sehr stark und zwar bis zum Schluss. Also ich muss sagen, die Bilder, die gefunden wurden, fand ich beeindruckend gut für eine deutsche Produktion. Wir haben ja über den Bergdoktor neulich gesprochen, wo ja dann schon die Kamera auch mal über eine krasse Landschaft drüber filmt. Dann sieht man schon auch immer, ja, da hat jemand mit Color Grading einen Drohnenshot bearbeitet. Aber hier hatte ich das Gefühl, dass sie zumindest künstlerisch auch eine gewisse Vision gehabt haben und relativ gut auch diese Villa eingefangen haben. Das hat mal funktioniert, mal nicht so gut funktioniert. Sie bedienen sich dann schon aber auch so Bildern, die man aus Der talentierte Mr. Ripley kennt oder aus eben Saltburn. Also immer dann, wenn eine Person so eine Gruppierung unterwandert, sich da einnistet und dann wird dann eben so ein Klassending daraus. Hier ist es auch wieder dieses, also man muss ganz klar sagen, Eat the Rich, das deutet auch sogar auf noch mehr in diesem Film hin, das wird dann hier fast wörtlich genommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich irgendwann gemerkt habe, was das größte Problem für mich gewesen ist, dass der Zuschauer dem Film immer einen Schritt voraus ist. Also du weißt zu jedem Zeitpunkt, was passieren wird. Also du siehst zum Beispiel diesen Unfall, der fingiert wird. Du siehst, wie diese Teenager am Anfang sich ein Opfer auskühren. Und du siehst auch immer, also die Kamera ist auch nie subtil. Sie filmt dieser Theodora zum Beispiel immer ins Gesicht und Theodora hat dabei immer so einen Blick drauf, wo ich dachte, wie schafft es diese Familie, sich auf diese Figur einzulassen, die ganze Zeit ja fast schon diesen diabolischen...
Also genau hier auf diese Figur einzulassen. Es gibt ja wirklich eine Szene, wo Mutter und Vater oder Mann und Frau diskutieren, soll sie jetzt der Hausangestellte sein oder nicht.
Ja.
Einer ist komplett dagegen, der andere ist so, naja, müsste man schon irgendwie machen, wir sind sie ja schuldig. Und auf einmal sagt man ja, okay, machen wir. Das ergibt sich so gar nicht.
Nee.
Es ist aber der Knackpunkt des Films. Ich finde auch so ganz fatal, wenn wir jetzt das Saltburn ranziehen, was ganz wichtig ist bei jedem Film, ist die Ausgangssituation, glaube ich das, was mir da erzählt wird. Mal unabhängig von der Familie, erzählen sie mir hier so ein bisschen Old Money Schick. So dieses Anwesen an dem Meer, so Leute, die einfach schon seit Generationen gefühlt Geld in der Familie haben. Und das eben nicht so wie Neureiche überall rausschmeißen, sondern mit so einer gewissen Eleganz. Und ich hatte manchmal bei den Einstellungen das Gefühl, dass sich Delicious komplett bei Ein gutes Jahr von Ridley Scott bedient. Mhm. Mit diesem französischen Anwesen auf dem Weinberg. Aber zu keinem Zeitpunkt kriegen sie dieses Old Money etabliert, weil keiner vor der Kamera die notwendige Eleganz dafür ausstrahlt. Nee,
also Carly hat
eine völlig unelegante Besetzung auch.
Carly meinte so, es gibt so eine Szene, da geht es darum, Essensreste nicht auf der Veranda liegen zu lassen. Und da sagt Fariadim so was, was so wirken lässt wie, ach, wir sind doch hier nur ein paar Tage im Urlaub. Aber später stellt sich dann heraus, dass das wohl so eine regelmäßige Geschichte ist und dass das Anwesen Teil der Familie ist. Und da ergibt es dann keinen Sinn. Ne? Also wenn du so Old Money bist und das innerhalb der Familie liegt und das auch so eine regelmäßige Sache ist, dann möchte man doch meinen, dass so grundlegende
Benimmregeln,
aber auch, dass man so einfach was verinnerlicht hat, wie zum Beispiel, wir lassen unser Essen nicht da, damit nicht nach einer Woche unsere Veranda aussieht wie ein Kleintierzoo.
Ja, und auch die Tiere kommen ja da.
Ja, also es passte hinten und vorne nicht. Du merkst, dass es ein Setup ist für eine Idee. Die Idee hat man sich gestohlen und die Idee wurde dann nicht wirklich gut umgesetzt. Das wird dann verbunden mit Dingen, die man jetzt auch in den letzten Jahren immer mal wieder gesehen hat. Eben, wie gesagt, konnotiert mit der Eat the Rich Message und das ist also nie subtil. Das ist so mit dem Holzhammer.
Die Musik ist auch immer so drüber.
Ja, und die Darsteller sind eher so, also den könnt ihr euch klemmen. Wenn ihr aber sagt, das klingt schmackhaft, dann auf Netflix nachholen.
Ja, oder guckt lieber Bones and All.
Oder guckt Bones and All. Dann haben wir jetzt ja komplett gespoilert.
So, wollen wir mal weitermachen. Du willst mit Mickeys Mousetrap.
Jetzt gleich wieder die nächste Scheiße. Ach so, nee,
dann machen wir mal chronologisch weiter nach Erscheinungstermin. Ihr könnt nämlich inzwischen die gesamte erste Staffel seit dem 3. März auf Disney Plus schauen. Von der Serie, wo ich David gesagt habe, guck die. Allein Folge 7 ist der Hammer.
Ja, das ist mal so ein Fall gewesen, wo ich wirklich...
Wo Carly auch gesagt hat, das ist ja gut. Hat sie nicht gesehen.
Nee, Carly hat abgebrochen mittendrin. Aber ich bin am Ball geblieben. Also Carly mochte die nicht so. Aber du warst so begeistert, dass ich dachte, komm, ich schau mal rein. Und dann habe ich gemerkt, in der ersten Folge, dass ich sofort gehuckt war, spätestens am Ende. Und da dachte ich direkt so, oh, wie wird das jetzt im Podcast auch mit einer Review? Weil ich hatte mich nicht informiert über die Serie und habe dann wirklich erst am Ende dieser ersten Folge verstanden, was hier eigentlich so der Kern der Erzählung ist. Was machen wir jetzt? Diese Frage haben wir ja häufiger. Hast du es in deiner Review schon erzählt gehabt?
Ich glaube, man kann es ein bisschen lösen inhaltlich, indem man sagt, ein Secret Service, hochrangiger Angestellter oder sogar Chef, beschützt dementsprechend den Präsidenten.
Ja.
Und man merkt, dass der sehr loyal ist und alles tun wird, um diesen Präsidenten zu beschützen. Es scheint da aber auch eine andere Ebene zu existieren und dieser Präsident wird von ihm tot aufgefunden.
Mhm.
Und er merkt sofort, hier stimmt irgendwas nicht und er muss irgendwie 30 Minuten Freiraum schaffen, wo noch nicht irgendwelche Behörden zugreifen, weil hier müssen ein paar Dinge gesichert werden, weil er sofort weiß, hier läuft was, da muss er unbedingt alles gesehen.
Genau.
Und es geht um diese Verbindung von ihm zu diesem Präsidenten. Und was auch relativ schnell klar wird, der verstirbt in einem Anwesen, bei dem ringsherum aber auch ziemlich viele andere recht wohlhabende Menschen leben. Es wirkt einfach nie, zu keinem Zeitpunkt, wie als wären wir in Washington.
Carly meinte zu mir, das wirkt so fast traumhaft. Und
so ein bisschen wie Mar-a-Lago oder wie heißt das Ding?
Mar-a-Lago.
Trump ja immer hinfliegt nach Florida.
Oder so wie Pleasantville in Farbe. Ne? Also sie sagte auch gleich, das wirkte so irreal. Und wollte das der Serie anlasten. Und ich meinte dann zu, weil ich von dir wusste, es wird am Ende nochmal einen Kniff geben, meinte ich so zu ihr, na warte mal, vielleicht ist das ja Teil der Erzählung und dann macht es am Ende Sinn, weil in dieser ersten Folge wird dann am Ende ein kleines Geheimnis revealed. Das ist gar nicht so ein kleines Geheimnis, weil das wird einer der
Knackpunkte. Wobei ich ja immer auch ganz ehrlich sagen, Fan bin zu sagen, wenn du jetzt eine ganze Staffel hast, darfst du sagen, was in der ersten Episode passiert.
Ja.
Also wegen mir können wir das auch.
Dann lass uns das jetzt tun für diejenigen. Also ich glaube, das macht auch nicht wirklich viel damit. Ich muss sagen, es war nochmal eine kleine Zusatzüberraschung, aber die Serie
hat. Es macht schon das Thema auf, worauf sehr viel basieren wird, zunehmend im Verlauf.
Weil dieser Mord, der an dem Präsidenten passiert, der ist eigentlich nur zweitrangig, weil es geht hier um viel mehr, denn die Welt ist nicht mehr da. Die Welt ist zu Ende gegangen. Warum? Das ist wirklich ein Geheimnis, das lange in der Serie.
Und der Ort, an dem wir uns befinden, der ist im Grunde gestaltet ein bisschen wie ein Paradies. Deswegen heißt die Serie Paradise.
Es hat sich eine kleine Gruppe von Überlebenden zusammengefunden und da passiert nun ausgerechnet auch noch der allererste Mord. Es gab vorher noch keinen solchen Vorfall in dieser kleinen Kommune. Und Sterling K. Brown, den ich sowieso fantastisch finde, der muss sich jetzt hier durchrätseln. Du erfährst währenddessen aber auch, was ist denn in der Vergangenheit zwischen ihm und dem Präsidenten, gespielt von James Marsden, bei dem ich sehr froh war, ihn mal wieder zu sehen.
Er hat ein gutes Händchen für Serien. Das ist auch ganz anders, als wenn du jetzt diesen Sonic-Kram siehst, wo er nur nebendran steht und Happy Birthday singt. So.
Ja, genau. Und das wird so ein bisschen ergründet und es gibt natürlich, wie sich das für so eine Serie gehört, noch ein paar andere Schlüsselfiguren. Eine ganz besondere, die nennt sich Sinatra. Die Darstellerin kannte ich ehrlich gesagt nicht, aber die hat mir sehr imponiert. Die ganze Rolle hat mir sehr imponiert.
Weil da auch sehr ausgeholt wird, bei jeder Figur.
Ja, sehr vielschichtig auch, ne? Also die Bösen sind nicht nur böse, die Guten sind nicht nur gut. Das fand ich schön. Und dann gibt es eben dieses größere Mysterium noch und auf dieses größere Mysterium, und das hatte Robert mir schon insofern gespoilert, und das ist kein echter Spoiler, das sagen wir euch jetzt einfach auch, denn ich glaube, man kann hier mit Fug und Recht sagen, es lohnt sich sehr, bis spätestens zur 7. Folge durchzuhalten. Es gibt nur 8 Folgen. Und in der 7. macht diese Serie was, das kann man mit Fug und Recht schon so als Seriengeschichte bezeichnen. Du hast mir so eine Auflistung von IMDb-Wertungen auch geschickt, so immer so im 8er-Bereich. Und da ging es plötzlich hoch auf 9,6. Und
was ich auch noch nie gesehen habe.
Ja, da zeigt die Serie nämlich, was ist passiert. Und das zeigt sie auf eine Art, wo ich dachte, das Thema ist hier natürlich Postapokalypse. Ne? Wir verraten jetzt nicht, wie ist das entstanden, aber wie sie das machen, das hat so eine Dringlichkeit und vor allen Dingen auch so eine Aktualität, finde ich. Ne?
Bedrückend.
Ja, sehr bedrückend. Und ich finde, das hat noch kein Film in dieser Art und Weise hinbekommen. Das geht auch nur in der Serie, weil du in der Serie 6 Folgen hast, in dem du das herleitest. Und
aber auch in Fallout oder Last of Us haben das nicht so
hinbekommen. Fallout hat ja diesen Moment, wo Walton Goggins
dann. Das ist ja direkt die Eröffnung der
Staffel. Ne? Und ich dachte auch, ich hatte dir ja auch noch gesagt, hätten sie damit eröffnet, das wäre natürlich eine Bombe gewesen, um da die Leute gleich einzulullen. Aber das braucht die Serie nicht, weil sie hat ja diesen Mordfall, der ja auch immer noch da ist. Ich merkte dann irgendwann, dass dieser Mordfall für mich so ein bisschen in den Hintergrund tritt. Es gibt auch ein paar Hänger. Das hätte hier auch eine 4-Folgen-Serie sein können, vielleicht 5 Folgen. Ich hatte nämlich schon das Gefühl, dass ein paar Sachen habe ich nicht gebraucht. Und zum Beispiel die 3. Folge, die ist viel zu langsam. Da wird dann eine kleine amoröse Geschichte aufgemacht zwischen 2 Charakteren, die mich nicht wirklich interessiert hat. Mich haben die Schicksale interessiert von James Marsden, von Sinatra, von Sterling K. Brown. Mich hat dieses zentrale Mysterium interessiert. Und ich muss sagen, in der letzten Folge fand ich es dann nochmal ein bisschen blöde, weil die Auflösung von Det Janse, die fand ich Quatsch. Das hat mir leider nicht so gut gefallen. Aber insgesamt war das eine sehr, sehr starke Serie, bei der ich sagen muss, danke.
Bitte.
Danke. Und wie gesagt, die 7. Folge. Also skippen oder halt
durch. Sie funktioniert aber auch, muss ich auch sagen, für sich alleine.
Ja.
Man könnte sie einfach auch nur gucken und dann vorne anfangen zu schauen.
Das zeigt aber auch nochmal, dass es eigentlich noch einen Film braucht in dieser Hinsicht. Ne? Wir hatten ja jetzt schon 2012.
Na, Greenland 2.
Ja, aber Greenland 2 ist
ich meine das nicht ernst.
Funktioniert auch. Also was hier so gut ist, ist, dass es, ne, ich finde das ja stark, wenn das zum Beispiel auf familiärer Ebene passiert. Was machst du so als Otto-Normalverbraucher, wenn du plötzlich hörst, okay, ein Komet fliegt auf die Erde? Ist bisher noch nicht so richtig durchgesponnen worden. Hier wird es aber auf eine andere, auf so einer Staatsebene durchgesponnen. Und das fand ich hochspannend, weil ich dachte, wie wird es wohl hinter den Türen, also hinter den ganz verschlossenen Türen abgehen, wenn es plötzlich heißt, die Welt geht unter. Und was passiert dann alles? Und das fand ich richtig schön. Deswegen guckt die Serie.
Auf Disney Plus unter dem Reiter Star könnt ihr sie schauen. Die ganze erste Staffel ist inzwischen raus.
Wir haben Kino geguckt. gestern oder willst du weiter
chronologisch? Ich kann noch chronologisch weitermachen. Ich hatte nämlich einen Film, bei dem meinte David, oh, der soll gut sein. Der läuft auf der Berlinale. Ich so, okay, dann gucke ich den. Jetzt sitzen wir hier. Ich habe ihn gesehen, David nicht. Aber das ist natürlich aufgrund der jüngsten Ereignisse geschuldet.
Ja, ja.
Köln 75. Auch seit dem 13. März, seit letzten Donnerstag raus. Wäre letzte Woche dran gewesen. Ich mach's mal ganz kurz. Wir beschäftigen uns ja nicht so oft mit deutschen Filmen. Und wenn, dann sieht's gerne auch mal schwierig aus. Aber hier haben wir einen ziemlich starken Vertreter von einem Film, der es schafft, mit einer Leichtigkeit die Geschichte von einer Frau zu erzählen, nämlich von Vera Brandes, die in den 70er Jahren in Köln lebt. Und die ist gerade mal 16 Jahre alt oder 15 Jahre alt, als sie auf einen Musiker trifft, nämlich Ronnie Scott, der sie so nett findet, dass er sagt, ey, buch mal meine Deutschland-Tour. Und sie so, was? Habe ich noch nie gemacht, wie soll ich das machen? Und er sagt so, naja, ich glaube, dir kann keiner was abschlagen. Und deswegen beginnt die ihre Karriere als so Bookerin für Konzerte und wird dann nach und nach auch immer erfolgreicher und immer bekannter und will einen ganz großen Jazz-Solo-Künstler am 24. Januar 1975 in die Kölner Oper bekommen, nämlich Keith Jarrett. Das Konzert, was damals entstanden ist, ist bis heute das meistverkaufte Jazz-Solo-Album aller Zeiten mit, ich glaube, um die 4 Millionen verkauften Kopien. Der Künstler selber distanziert sich aber davon.
Ja.
Und der Film nimmt ihn auch erst in der zweiten Hälfte so mal kurz in den Fokus rein und bleibt ganz oft bei dieser jungen Frau, die von Mala Emde richtig gut gespielt wird, auch wenn die merklich nie aussieht wie 16 oder 18. Die ist Ende 20 und so sieht sie auch aus. Aber wenn man darüber wegschauen kann, hat der Film extrem viel Energie, aufbrechen, aufbegehren gegen die Elterngeneration, die sehr bieder ist und schafft diesen tollen 70er-Jahre-Look von Köln oder von der Berliner Großstadt zusammen und Berliner von deutschen Großstadt zusammen und fühlt sich die ganze Zeit nach so richtig viel freier, kreativer Energie an und schafft zwischendurch zum Beispiel auch mal über so einen Journalisten und Produzenten, der dann irgendwann in dem Film mal die vierte Wand durchbricht und sagt, Leute, kein Problem, ich werde noch irgendwann wichtiger in dem Film. So einen schönen Abriss auch über die Jazzmusik und der Film, der schwingt immer so mit. Ich mochte den richtig gerne.
Mir hatte jemand geschrieben, der hatte mich überhaupt erst darauf hingewiesen. Daraufhin hatte ich dir gesagt, dass ich mir den angucken will.
Ja.
Der schrieb mir, oder sie, es tut mir leid, wenn ich das durcheinander bringe, dass das ein Film ist, der voll das Tempo hätte und der kaum Pause macht und meinte so, dass man richtig atemlos gewesen wäre hinterher nach dem Film.
Er fühlt sich zumindest bei fast 2 Stunden nie langweilig an. Er springt zu den richtigen Figuren in den richtigen Zeiten, taucht dann so in das Jazzmilieu auch in Berlin ab, weil in den 70er Jahren kommt schon der Rock in den USA auf, aber Berlin wird so die Enklave von großen Jazzfestivals.
Mhm.
Und das ist so, zuletzt hat der La La Land dem Jazz so einen versuchten Denkmal zu setzen. Aber der taucht hier so richtig rein und das mit so einer Ehrfurcht, dass du merkst, hier hat jemand richtig Bock auf diese Musik, aber auch die Geschichte dieser Frau zu erzählen und sich nicht um Künstler und musikalische Biopics zu drehen, sondern mal um eine Frau hinter den Kulissen. Und dann geht's dann, und da vor allem spitzt sich in dieser Opernnummer zu, dass ein Künstler, er braucht ein ganz besonderes Klavier. Sonst spielt er nicht. Und dann trifft so dieses Künstler-Ego auf so Aussagen wie, ey, hast du vergessen, wo du herkommst?
Mhm.
Während diese Oper, man nicht weiß, wird die ausverkauft sein? Wird es ihr Ende sein? Sie muss einen Kredit aufnehmen. Es steht wirklich was für ihre Existenz auf dem Spiel.
Mhm.
Und das ist in jeder Phase so glaubwürdig, dass man ihr so die Daumen drückt, dass das total Spaß macht zuzuschauen. Das ist so eine ganz unscheinbare Geschichte, von der man wahrscheinlich noch nie gehört hat. Aber so eine schöne Außenseitergeschichte, wo man die ganze Zeit sagt, komm, der gönn ich's. Schön gefilmt, gut gespielt, kleiner Film, aber toller Film.
Super, den will ich auch auf jeden Fall noch nachholen. Ja, habe ich leider verpasst, aber Köln 75 wird vorgemerkt.
Wir werden Streams vom Studio bereitgestellt.
Ja, dann schreibe ich die nochmal an. Ich will dir noch ganz kurz von einem Film, den ich jetzt schon seit Januar mitschleppe, erzählen. Der startet nämlich auch diese Woche oder nächste Woche.
Mit einer goldenen Redeem-Himbeere Himbeere.
Ja, genau. Ursprünglich wurde sie ja mal ausgezeichnet, Pamela Anderson, für, ich glaube, es war Barbed Wire. Vorher bei Baywatch bekannt geworden und man muss sagen, jetzt halt nicht die große Schauspielkarriere gehabt, auch danach dann vor allen Dingen nicht. Und
Bis jetzt.
Ich habe die dazwischen nie irgendwie spielen sehen. Wir hatten jetzt dann noch ja die Casting-News bekommen, dass sie im nächsten Nackte Kanone-Film dabei sein wird, der mit Liam Neeson.
Das ist alles wild, ne?
Ja, ja.
Dwayne Johnson macht eine Scorsese-Hauptrolle.
Ja, ja.
Und sie ist im nächsten Nackte Kanone drin.
Auch Tom Cruise ist jetzt mit Iñárritu am Machen. So, also ich freue mich, wenn Leute, die vorher nicht so unbedingt schauspielen, wenn die sich daran jetzt versuchen. So bei The Last Showgirl, so heißt der Film, der wurde vorher immer mal wieder erwähnt, weil es hieß so, Pamela Anderson gibt die Rolle ihres Lebens. Inszeniert von Gia Coppola, ist, glaube ich, auch, also ist nicht nur, glaube ich, sondern ist auch verwandt mit Francis Ford.
Und dann auch mit Nicolas Cage und mit Sophia Coppola.
Um x Ecken. Es könnte sogar sein, dass sie die Tochter von Sophia ist. Ich weiß es nicht.
Die Enkelin
von... keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der Film...
besser als Megalopolis oder schlechter? Das ist ja die Frage.
Oh, viel besser. Viel besser als Megalopolis, aber auch nicht so viel. Also erstmal zu Pamela Anderson. Die macht was, die spielt. Aber die Messlatte ist jetzt nicht groß, ne? Wenn Leute sagen, das ist die beste Rolle ihrer Karriere. Naja, also sorry, wenn du in Baywatch bisher mitgespielt hast und in Barb Wire, das ist ja wie zu sagen, so, sonst habe ich immer Kot gegessen und jetzt habe ich mal...
ich wollte ja sagen, das ist wie wenn David kocht.
Und jetzt habe ich mir einen Döner geholt. So, oh, Döner ist viel besser. Ja, ist viel besser. In diesem Fall, also ich will es gar nicht so schlecht.
Habe ich Kot gegessen.
Ich will es gar nicht so schlecht machen, aber sie ist echt nicht gut. Also sie ist, ne, sie actet zu drüber.
Das geht, glaube ich, um so eine letzte Showgirl in so einem Club in Las Vegas und der soll geschlossen werden und ihre letzten Shows stehen an und sie versucht sich mit ihrer Tochter so ein bisschen zu versöhnen, die dann irgendwann auf einmal im Publikum
sitzt. Also der Film
sitzt.
Erzählt, also das mit der Tochter kannst du, das ist.
Das ist nur, was ich so gelesen habe.
Das ist nichts wert. Das kommt irgendwann in der Mitte. Eigentlich geht es darum, sie ist Teil einer Truppe, die noch, wie es früher war, ich will nicht burlesque sagen, sondern die haben halt so wenig an. Aber sie, es geht schon mehr um die Tanzperformance, aber eigentlich wird sich über sie im Film auch lustig gemacht, weil es eben, sie ist so eine Revue-Tänzerin, aber es ist auch mit, ich glaube, blankem Busen. Und da wird so dieser Balanceakt immer geschlagen, weil sie sieht sich als Entertainerin, sie sieht sich als Künstlerin, die mit ihrem Tanz auch was schafft. Aber du siehst auch, das Ganze ist auch ganz schön sleazy. Im Hintergrund arbeitet zum Beispiel hinter den Kulissen Dave Bautista, hier mit langem Haar, der ist quasi der Stage Manager, der dann immer so, ja, die Mädchen müssen jetzt bitte hier auf die Bühne, jetzt in 5 Minuten bitte fertig machen. Und der ist für mich die große Überraschung des Films. Jamie Lee Curtis spielt ja auch zum Beispiel mit und da hieß es vorher sogar, oh, die könnte vielleicht nochmal Oscar nominiert werden.
Diesen Oscar finde ich so komisch, ja, den sie da
und,
hat.
Und wenn sie hierfür Oscar nominiert
das
worden wäre.
Das ist der Wurstfinger-Oscar des Jahrzehnts.
Wenn sie hierfür nominiert worden wäre, das wäre auch wieder Quatsch gewesen. Die spielt nicht schlecht, aber das ist irgendwie alles jetzt auch nicht besonders. Auch hier wieder relativ mutig, weil sie sich in so sehr engen, knappen Kostümen zeigen. Aber es geht viel um dieses, weißt du noch damals, das Showgeschäft und die Zeiten von damals sind nicht mehr dieselben. Was natürlich sich dann auch sehr schön übertragen lässt auf Pamela Anderson, die ja im Grunde, wie bei Demi Moore es in The Substance auch gewesen ist, zurückblickt auf eine Karriere, die mal war und jetzt nicht mehr ist. Und die Tränen, die sie in diesem Film vergießen wird, die sind dementsprechend sehr wahrscheinlich auch häufig echt. Was Gia Coppola nicht kann, ist inszenieren. Man hat das Gefühl, sie hat ein paar Filme zu viel von Terrence Malick geguckt. Alle 10 Minuten habe ich das Gefühl, hat bei Gia Coppola am Set die Eieruhr geklingelt und dann hat sie gesagt, Leute, ist wieder Zeit. Wir brauchen wieder eine von diesen Montagen, wo dann entweder Pamela Anderson oder aber auch Jamie Lee Curtis auf dem Parkplatz hinter eines der Hotels in Las Vegas gehen und dann zieht die Musik hoch. Es gibt keine Dialoge und dann hörst du so plim, plim, plam, plam. Und dann läuft Pamela Anderson, guckt so ins Nichts, guckt man nach da, guckt man nach links, guckt man nach rechts. So wie Terrence Malick das macht, nur ohne das Voice-Over. Und das passiert wirklich gefühlt alle 10 bis 15 Minuten. Man fragt sich dann irgendwann, was soll das? Also was wirklich soll das? So, sie contemplaten jetzt hier irgendwie vor sich hin, aber gerade Pamela Anderson macht das ja sowieso die ganze Zeit. Und ganz am Ende kommt dann so dieser große Curtain Call, ist dann mit dem Ende des Films, dachte ich, was hat sie mir denn jetzt eigentlich sagen wollen? Also dieses Showgeschäft in Las Vegas hat sich verändert. Ne? Wir hatten ja auch schon Filme wie Casino, der ja auch erzählt hat, ne, es ist nicht mehr wie früher, wo die Mafia noch diese großen Casinos regiert hat. Heute ist Casino oder Glücksspiel in Las Vegas irgendwie so ein Massending und es ist Ausverkauf und hat nicht mehr denselben Swag. Aber irgendwie wird nicht wirklich was rübergebracht. Und ja, dann blieb für mich am Ende, dass Dave Bautista für mich die Überraschung dieses Films, aber auch generell gewesen ist, wo ich dachte, Mann, Dave, jetzt nimm mal wirklich mehr solche Rollen an und das will er ja auch. Und wenn er mehr solche Rollen angeboten bekommen würde, würde mich das sehr freuen, weil er ist einer von denen, bei dem man echt das Gefühl hat, der kann noch viel mehr. Holt aus dem mehr raus. In diesem Film ist er richtig stark. Jetzt auch nicht, ne, er verbringt keine Wunder, aber für seine Verhältnisse. Mich hat dann fast gewundert, dass Pamela Anderson so sehr gelobt wird, wo er doch tatsächlich eigentlich eher noch am meisten zeigt, was er kann. Ich dachte dann so, also vor The Naked Gun, diesem Remake, das ja kommt, graut es mir ehrlich gesagt, wenn ich ihr Schauspiel sehe. Aber ne, gerade bei Priscilla Presley.
Ich bin so gespannt, wie ohnehin das mit Liam Neeson.
Ich auch.
Aber er ist so gut in dieser Ted 2 Einkaufsszene.
Ja, ja. Und oder in hier in Extras, dieser Ricky Gervais-Serie. Da macht er ja, da kommt er an und sagt, er will Stand-Up-Comedian werden. Und dann sagt Ricky Gervais, ja, dann, was hast du denn für Material? Und dann sagt er, ja, my wife, she has full-blown AIDS. Und das ist so gut, weil er sagt das halt so, als wäre er gerade noch im sechsten Teil von Taken.
Ja, seine Frau ist ja auch gestorben.
Ja, ja, stimmt. Bei einem Skiunfall oder so. Ne?
Das weiß ich nicht mehr.
Aber. Ja. Also Pamela Anderson ist deswegen keine gute Schauspielerin, aber es ist natürlich besser als in Barbed Wire. Ihr könnt euch The Last Showgirl
ab heute im Kino
angucken.
Hat meine Chronologie zwar völlig zerstört, aber ist okay.
Ich gebe dem 2,5 Sterne, weil er, wie gesagt, nicht viel mehr ist als eine Ansammlung von, weißt du noch, damals. Und ein bisschen gutes Schauspiel, manchmal ein bisschen besseres und dann ganz viel Leute laufen über den Parkplatz, gucken in die Luft und die Musik spielt. Und das ist nicht so wirklich viel. Ich war ratlos nach dem Film.
Weißt du noch damals, als eine kleine nette Maus mit ihrem Boot rumfuhr, 1929?
Wie ging das immer?
Ja, aber du warst irgendwie relativ nah dran. Und nach 95 Jahren läuft so ein Copyright aus. Ja. Und seitdem ist ja Mickey Maus jetzt quasi in der Version von Steamboat Willie, also nicht wie sie später aussieht, eher später aussieht oder was für Eigenschaften später vorhanden sind oder die Stimme. Aber diese Version ist freigegeben, um das in Filmen zu verwurschten oder als Aufhänger zu nehmen. Genauso wie wir ja von Bambi The Reckoning bald einen Film kriegen. Es gibt inzwischen Popeye The Revenge, der, wo ich noch rausfinden muss, wann er bei uns startet. Wir hatten schon die Blood and Honey Winnie the Pooh Filme. Wir bekommen Peter Pan Neverland Nightmare oder irgendwie sowas.
Ja.
Also wir bekommen eine ganze Reihe von ikonischen Figuren. Auch bei Mickey Maus wird es ja nochmal eine geben, richtig auf dem Boot, eine ganz andere Variante. Okay, aber jetzt haben wir Mickeys Mousetrap oder bei uns heißt er The Mousetrap. Kann man als VOD kaufen oder für alle, die es wollen, ab dem 28. März auf DVD und Blu-ray. Und um was geht's? Geht um zwei. Ich habe dem einen Stern gegeben.
Lass es.
In der Spielothek, nicht in der Spielothek, in so einem Arcade-Spiele-Paradies. Machen zwei junge Damen längere Schichten, weil der Chef sagt, macht mal jetzt. Da kommen wohlhabende Leute. Ich erzähl's jetzt. Und für die kriegt er auch doppeltes Geld, wenn er es macht. Und die so, okay, aber eine von den beiden setzt sich ab und damit ist Alex nur noch alleine von den beiden. Während der Chef sich in sein Zimmer zurückzieht, sich Steamboat Willie anschaut und irgendwie scheint vom Projektor das Wesen von Mickey Mouse in ihn zu kriechen. Der ist übrigens der Autor des Films und hat gesagt, er möchte unbedingt den Mickey Mouse Mörder spielen. Und deswegen ist er auch vor der Kamera. Und dann sind das aber diese reichen Gruppe, eigentlich Leute, die einen Geburtstag mit ihr feiern wollen. Und dann metzelt sich Mickey Maus durch die Gruppe.
Metzeln in
über
Anführungszeichen.
80 Minuten. Irgendwann ab 70 Minuten landet mal ein Messer in dem Körper. Mit ganz schlechten Effekten.
Ja, ich war am Anfang auch so, der Film braucht erstmal ewig, um zu starten. Also weil es einen Vorspann gibt, dann gibt's.
Die Vorspann ist auch das Beste, finde ich. Dieser Crawling-Text.
Dieser Star Wars-Crawl. Ja, nee, das ist so Humor, da würde Eve sich totlachen drüber, da war ich raus. Und hab dann gedacht, so nach 6 Minuten geht's los. Dann am Ende gibt's ja auch noch Credits. Also eigentlich geht der auch nicht. Also
du hast die End-Credit-Scene nicht gesehen?
Nee, hab ich nicht. Es gibt eine End-Credit-Scene. Ey, also Robert, ich sag's ja ganz ehrlich, ich habe gestern wirklich da gesessen und habe gemerkt, das ist schon kein Film mehr. Das ist einfach nur, das ist Ragebait. Das hat jemand gemacht, eben weil da eine Marke verfallen ist und er sich gedacht hat, guck mal, das hat bei Blood and Honey funktioniert. Aber was ja auch super funktioniert, ist eben Ragebait. Sprich, YouTuber so wie wir, die Leute auf Letterboxd, die schreiben dann so flammende Reden auf so einen Film, sagen dann, der scheißigste Film des Jahres wird in die Überschrift mit dicken Buchstaben reingeschrieben und dann macht man quasi gratis Werbung für ein Produkt, wo dann irgendwann der kleine Timmy Cornelius im DVD-Regal oder vorm DVD-Regal steht.
Den Namen meines Kindes verraten?
Und sagt so, naja, ich, kann man ja mal so sagen. Und dann sagt so, ah, ich habe hier noch 9,99 Euro übrig, weil ich das vorhin jemandem abgezogen habe, da aus reiner Neugierde. Also und weil mein Lieblings...
Also Assis, die andere bestehen, kaufen sich diesen Film.
Ja, also einen anderen Grund gibt's nicht. Ne? Das muss irgendein Verwirrter sein, der dann da zugreift. Aber sind dann Leute, die dann sagen, oh, ich habe vorhin von Robert Hofmann die Hasskritik mir angeguckt. Und jetzt bin ich dann schon ein bisschen neugierig und dann merkt aber hinterher, oh, der Witz geht aber auf meine Kosten, weil das ist halt ein Produkt, das ist eigentlich selbst als illegale Raubkopie noch zu teuer. Also da haben sich Leute zusammengefunden. Die Kamera ist ein bisschen teurer als ein Handy, aber ansonsten ist es...
Findest du? Ich habe auf meinem Handy einen Kinomodus, wo ich Bouquet und Unschärfe hinten reinkriege.
Ja, ja,
das
stimmt.
Findest du nicht einmal. Nee, mein iPhone macht eine bessere Kameraführung als der Film.
Stimmt, das gibt's auch gar nicht. Und sie haben ja so gratis Beleuchtung, weil es in der Arcade ist. Also sie haben sich wirklich den Luxus gegönnt.
In dem Ding da gedreht.
Ja, die haben eine Location gemietet und dann eine ganz miese Maske anfertigen lassen.
Nee, das ist eine Originalmaske aus den 50ern oder 60ern, die sie neu angemalt haben. Ist wirklich eine Mickey-Maus-Maske, so mit richtig Wert.
Es ist super schäbig. Also es passiert gar nichts. Also du guckst Teenagern dabei zu, wie sie sich unterhalten. Ab und zu gibt's dann so ein Geräusch, das macht dann brumm. Da weiß man manchmal warum und manchmal nicht, weil manchmal steht Mickey Maus dann da, manchmal dann nicht. Getötet wird, wie gesagt, bis zur, ich glaube, 60-Minuten-Marke niemand. Und wenn, dann ist es unblutig, es ist nicht spannend, es ist,
aber
ist nicht
clever, wie sich dieser Killer bewegt, oder? Also fantastisch klug.
Also richtig krass fand ich, dass man mit der Taschenlampe, wenn man die so auf Flackermodus stellt, dann kann die Maus nicht mehr. Ich habe nicht verstanden, warum.
Ich weiß auch nicht mehr.
Weil die teleportiert sich dann durch die Gegend. Ey, das ist halt schon, das ist halt kein Film. Das ist halt...
Die Fortsetzung ist schon gedreht, glaube ich.
Ja, es wird, glaube ich, Leute geben, die sich das holen. Aber also ich bin da ehrlich gesagt mittlerweile an so einem Punkt, wo ich sage so, weil, den werde ich auf meinem YouTube-Kanal gar nicht besprechen, weil dann tappst du denen halt tatsächlich in die Mousetrap, die sie...
Du musst es verlinken und dann kriegst du Affiliate.
Ja?
Affiliate. Okay. Ich habe mal eine Frage.
Ja?
Was hältst du denn von dieser Stan Lee-Doku-Nummer? Hast du bestimmt mitbekommen, oder? Die gerade im Kickstarter ist? Der Assistent? Nee?
Nee.
Ich glaube, er ist Assistent oder so. Die letzten Jahre gewesen.
Mhm.
Und er sagt, Stan Lee am Ende, es waren so viele Leute immer um ihn rum, aber ich war auch da. Und ich habe mal aufgenommen, wie der ausgenutzt worden ist.
Ah.
Und in dem Trailer muss man gucken, so richtig, wie sie den auch, die packen den in so Kammern hinten, in seinem Rollstuhl da voll mit Marvel-Kram ringsrum, stellen ihn ab. Das merkst du schon richtig, das ist richtig so eine, das fühlt sich so an, als wärst du einfach so, du musst jetzt das machen, du musst jetzt das machen. Er sagt so, ja, aber ich kann nicht mehr. Nee, du schaffst es schon noch. So richtig unangenehm sieht das aus, als er will mit Kickstarter, glaube ich, 400.000 einsammeln, aber ist auf einem guten Weg. Als wird da jemand mal, wird da bald ein Doku drüber kommen, wie der am Ende ziemlich ausgenutzt worden ist.
Krass. Nee, das habe ich nicht
mitbekommen. Nicht mitbekommen, muss mal gucken. Diese Stan Lee-Doku-Nummer, ich zeige sie dann später. Okay, ich habe für dich einen Serientipp. Habe jetzt schon mehrfach gefühlt euch allen in die Runde gebrüllt. Ihr müsst sie gucken.
Gucke ich.
Adolescence. Miniserie. 4 Folgen, Netflix. Jetzt hier Podcast stoppen und Adolescence schauen. Wahnsinnig krasse Serie, die, finde ich, auch sehr, sehr nahe geht, wenn man nicht emotional richtig tot ist. 4 Episoden, die sind immer so zwischen 50, 65 Minuten lang. Jede Episode ist in einem One-Take gedreht.
Mhm.
Jede Episode wurde mindestens 10-mal gedreht. Einmal morgens, einmal abends an 5 verschiedenen Tagen. Und ja, fängt an mit einem Polizisten in seinem Alltag, ein britisches Revier, die sich auf einen Einsatz vorbereiten und die stürmen das Haus. Früher Morgen von Familie Miller. Die stimmen da rein und sagen, wo ist Jamie, wo ist Jamie, wo ist Jamie? Jamie ist der 13-jährige Sohn, der liegt in seinem Bett, der wird da rausgezerrt, der pinkelt sich ein vor Angst. Und die sagen noch so, wechsel mal deine Hose, du wirst festgenommen wegen Verdacht des Mordes. Und dann geht's dann direkt los ins Polizeiauto, aufs Revier, dieser ganze Weg, du brauchst einen Anwalt, wer soll dein erwachsener Vertreter sein, der ist am Zittern, Angst haben, weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Er behauptet, er hat nichts Falsches gemacht. Steht der Verdacht im Raum, dass er eine Mitschülerin getötet haben soll. Und davon ausgehend 4 Episoden, wo es dich am Anfang schon so mit Adrenalin vollpackt. Das ganze Ding ist auch auf so einem harten, so Cockney-Englisch, so it's me son. It's me son. I don't take drugs. So, also muss man auch verstehen wollen, mit Stephen Graham als Vater. Schon in der ersten Folge gibt's Momente, wo Dinge kippen und wo auch diese Verbindung von Elternteil zu Kind, wo eigentlich kein Papier dazwischen passt. gibt es zum Beispiel ein Bild, wo ich denke, was da gerade alles zerbricht und man trotzdem zusammenbleibt. Da ist so viel drin. Also Adolescence ist für mich so ein Tipp, so eine Serie, die ein bisschen wie Baby Rain, die so über Wochen Word of Mouth immer weiter schwappen wird. Und diese 4 Episoden sind halt echt guckbar und da ist keine zu viel. Mhm. Ganz krass sticht nochmal Episode 3 raus. Das ist extrem beängstigend, finde ich. Super stark gespielt. Ich will aber auch einfach nicht mehr verraten an der Stelle. Zum Thema Triggerwarnung am Anfang von dieser Podcast-Folge sollte man hier nur vorneweg sagen, es geht um Social Media, es geht um Frauenhass, es geht um so die ganze Insel-Kultur und wie das heutzutage die Köpfe von sehr jungen Menschen schon angreift, ne? Auch wenn man sich sowas wie Andrew Tate als Vorbild nimmt zum Beispiel. Mhm. Das vielleicht mal gesagt. Mehr muss man, glaube ich, nicht sagen. Die Kameraarbeit ist Weltklasse. Hier ist jemand auf dem Niveau von 1917 und so. Weil das auch nicht nur ist, wir sind alle in einem Raum und die Kamera dreht sich dreimal. Das sind viele Gänge, weite Wege, zwischendurch Autofahrten, Drohnenflüge hin zu Schauplätzen, die dann wieder von der Drohne abmontiert werden, die Kamera, wo du dich mehrfach fragen kannst. Mir Leute auch geschrieben haben, wie haben sie das denn gedreht? Ist da ein digitaler Schnitt? Also ich finde das Ding brachial gut. Gucken.
Ja, ja, also wäre ich jetzt.
Ich denke, so wie ich das jetzt natürlich sage, die Erwartungen schrauben sich mit hoch. Aber ich liebe Stephen Graham ohnehin schon. Aber der muss so oft Gangster- oder Schlägertyp spielen. Aber hier mal den liebenden Vater zu geben, es ist so ganz anders auch. So, der darf
ich mal ich bin sehr gespannt. Ich meine, wir liegen traditionell ja immer so ein bisschen auseinander. Wenn ich so wie letztes Jahr die Menendez-Brüder-Doku perfekt finde, dann findest du sie minimal schlechter und so ist es bei uns auch immer. Ich bin mal gespannt, ob wir hier beieinander liegen. Ich würde es mir sehr wünschen. Das gucke ich mir auf jeden Fall zu Hause an.
Was man auf jeden Fall ganz klar und fair sagen muss, ich denke, dass die Art und wie sehr es einen auch bedrückt und bedrängt, ist auch schon nach 10, 15 Minuten fühlbar. Mhm. Hier musst du nicht bis Episode 2, 3, 4
Also rein. Schon, wie du es erzählst, ne? Und wenn ich mir das dann als One-Take vorstelle, wie der Junge da rausgezogen wird und dann quasi als Zuschauer auch die Geschichte dann mit dem Jungen zusammen zu entdecken. Was ist jetzt als nächstes?
Es fühlt sich auch so authentisch an. Ich bin als 7-Jähriger, habe ich aus Versehen, ich schwöre es heute aus Versehen mal geklaut. Ich war in einem Pepino, hieß das damals, ein Spielzeugladen. Und wir haben so Karnevalssachen uns angeguckt. Und ich hatte so Knallplättchen für so eine Spielzeugwaffe. Und weil wir uns noch andere Sachen angeguckt haben, muss ich das in meine Tasche gesteckt haben. Und ich habe das andere, was wir hatten, an der Kasse auch bezahlt. Und dann kam der Ladendetektiv, meinte, warte mal, mach mal Taschen leer. Und ich hole es aus meiner Tasche und verstehe wirklich nicht, was ist, war aber aus so Scham habe ich gelacht. Mhm. So, und das war natürlich meine Falle. Also musste ich dann nach hinten. Die Polizei wurde gerufen. Die haben mich dann gefragt, so willst du mit Handschellen oder ohne? Ich war 7.
Was?
Hab so gesagt, so
naja. Machen die doch aber in dem Alter gar nicht. Da werden die Eltern nur gerufen.
Nee, die haben erst die Polizei geholt. Vom Polizeirevier wurde dann bei mir zu Hause angerufen, war aber keiner zu Hause. Und ganz am Ende vom Anrufbeantworter kam es erst. Meine Brüder waren schon ausgeschwärmt, haben mich überall gesucht. Das wurde auch sehr spät an dem Abend. Polizei kam und die haben mich gefragt, willst du mit Handschellen oder ohne ins Auto? Und ich habe gesagt, naja, wann habe ich nochmal die Chance, ich nehme mit Handschellen. Dann saß ich auf dem Revier, saß ich stundenlang. Dann wurde ich irgendwann nach 2 Stunden auch mal so kurz verhört. Aber dann wurde es so spät, dass ich zum Kindernotdienst musste. Da musste ich zum Kindernotdienst, wo man eigentlich schläft, übernachtet. Und da wurde ich dann so 21 Uhr oder 22 Uhr abgeholt abends. Warum ich das erzähle ist, weil ich sehe diesen Jungen, der ist da 13, aber die ganze Welt, der weiß noch gar nicht, wo er gerade ist und was gerade hier im Raum steht, wie sich sein Leben gerade verändern wird, aber er ist so am Zittern und voller Angst und von dem gleichen Jungen werden wir auch noch so viel mehr sehen. Es ist, ich finde, ein ganz schön heftiger Schlag in die Magengrube und wirklich, wirklich gut. Adolescence, Netflix.
Okay.
Und so ist manchmal auch der Unterschied. Also qualitativ Adolescence bei der Serie auf 1, aber bei den Filmen ein 320 Millionen Dollar teurer Film.
Mhm.
Mörderüberleitung.
Ja.
The Electric State. Darüber müssen wir reden.
Boah, wie haben wir denn diese Woche? Das ist ja krass.
Wir haben noch drei Sachen gesehen. Ja. Kommt dann alles raus. Alles ist gestartet oder kommt diese Woche raus? Ich schieb schon The End weiter.
Also bei Electric State muss ich klar sagen, vor Monaten kam der Trailer. Ich habe den geguckt und dachte so, wird wieder nix. Die Russo-Brüder ist für mich mittlerweile ein Name. Da weiß ich, das wird nichts. Dann Chris Pratt und Millie Bobby Brown, weiß ich auch, das wird nichts. Und dann sehe ich das, was die da machen. Und irgendwo ist da was, was mich catcht. Und das hat sehr wahrscheinlich auch damit zu tun, weil es da eine Vorlage gibt, eine Buchvorlage. Aber auch, ich glaube, der Macher des Buches hat wohl auch so ein ganzes Universum geschaffen, was dann auch viele, viele Bilder und andere Künstler dazu diesen, wie nennt man das? Ist Cyberpunk ist es ja nicht, sondern das nennt man, glaube ich, irgendwie... Steampunk ist es auch nicht. So dieses Robotpunk oder so. Also... Es gibt so ein Spiel, das nennt sich Iron Steel oder so, wo in so normale Landschaften, also wie so, so ist einfach so ein Kornfeld und dann stapft da plötzlich ein Roboter durch. Das gibt einen speziellen Namen dafür. Und die Electric State.
Das muss wie der Gigant aus dem All, der rennt ja da auch eigentlich.
Ja, sozusagen, Natur. Genau. Und die Electric State spielt so mit diesem Gedanken von einer Zukunft, in der, oder Zukunft ist es gar nicht. Es ist eigentlich eher eine alternative Realität, in der Roboter schon zu Zeiten Kennedys populär waren.
Von Walt Disney erfunden wurden.
Ach so, das ist der das habe ich...
Einmal kurz hin, dass Walt Disney sie erfunden hat.
Ah, ich hatte dachte, der wurde nur so erwähnt.
Und der Film spielt in den 90er Jahren. Da kommt es zu einem großen Krieg zwischen Robotern und Menschen, den die Menschen gewinnen. Und ein paar wenige Roboter ziehen sich quasi in so eine Enklave zurück, bekommen so District 9-mäßig ein Territorium, wo sie sein können.
Also der große Konflikt, der im Trailer noch recht zentral ist, der ist hier eigentlich schon passiert und wird nur in so einer Montage abgearbeitet. Und wir finden uns dann an so einem Punkt, wo dann Roboter eigentlich geoutlawed sind. Sprich, es gilt regelrecht als Hochverrat, wenn du dich mit einem Roboter sehen lässt. Und Millie Bobby Brown bekommt dann am Anfang Besuch von einem Roboter. Da wirkt dieser Film für wenige Momente so ein bisschen wie E.T. Ich hatte aber ganz viele Stationen in diesem Film, wo ich immer dachte, oh, das ist jetzt hier wieder ein neuer Spielberg-Film, den sie referenzieren. Dann ist es mal auch Chappie, ne, dieser Film von Neil Blomkamp oder so.
Bisschen Ready Player One-Vibes.
Ganz viel bekommen. Ready Player One.
Also, ich habe hier so Wall-E, District 9, Ready Player One und Chappie auf Temu bestellt.
ja, das ist es. Ne, also viele, viele Ideen, die hier drin sind. Und dieser Roboter gibt dann Millie Bobby Brown quasi eine Quest und sagt dann, ey, Millie Bobby Brown, geh mal zu Punkt A. Und Millie Bobby Brown macht sich dann auf den Weg zu Punkt A, bis ihr dann an Punkt A jemand sagt, ah, vielleicht gehst du jetzt aber nochmal zu Punkt B. Und von Punkt A gehen sie dann zu Punkt B und da kommen sie dann irgendwann an und wie gesagt, also da könnt ihr dann dreimal raten, was dann da passieren wird. Das ist ganz, ganz simples Malen nach Zahlen. Also der Plot bewegt sich wirklich nicht mehr als, hier ist eine Aufgabe, löse die und wenn die gelöst ist, ne, sie sucht dann einen Doktor, der ihr nämlich ein Geheimnis über ihren Bruder verrät. Auf dem Weg dahin findet sie Chris Pratt, der als Charakter auch nicht wirklich funktionieren darf, weil alle funktionieren hier nur so als das, was man sie schon kennt. Ne, man sieht hier, wie hat hier wieder einen dieser modernen Blockbuster, wo Figuren rumlaufen, die man schon mal gesehen hat, gespielt von Schauspielern, die man schon kennt. Hier hast du halt Star-Lord. Millie Bobby Brown, hatte ich in meiner Review gesagt, wirkt so wie, mittlerweile kann man das wirklich über KI austauschen. Ob sie jetzt hochguckt und staunt, weil da jetzt Godzilla ist, oder hochguckt und staunt, weil da der Drache aus Damsel ist, oder hochguckt und staunt, weil der große Roboter aus The Electric State steht, macht gar keinen Unterschied. Man erkennt mittlerweile die Rollen nur noch an der Farbe ihrer Frisur. Und alles andere ist so, Stanley Tucci, habe ich gedacht, was soll das? Was ist das für ein böses?
Also Keung Kwan hat mir noch am meisten Spaß gemacht.
Ja.
Weil der zumindest so Freude hat zu spielen.
Ja, sobald der den Bildschirm betritt, habe ich immer das Gefühl so, Mensch, okay, für dich freue ich mich einfach, dass du irgendwas spielen darfst.
Und dem die beste Oscar-Rede gehalten. Ja. So.
Bei dem freut man sich, dass er wieder Jobangebote bekommt und du merkst, er freut sich, dass er wieder Jobangebote bekommt und da hängt er sich auch rein. Aber der Rest ist so, ach, ich weiß gar nicht, ich hatte hinterher
320 Millionen.
Wo sind die geblieben?
Wir reden gleich über einen Film, der hat nur 18 gekostet.
Ja, Ready Player One hatte ich geschaut, hat ungefähr 165 gekostet.
Naja, Chris Pratt wird 50 Millionen gekriegt haben.
50 Millionen?
Tippe ich jetzt mal.
Ja, also
aber
klar,
ich verstehe das.
Für mich wirkt es ehrlich gesagt mittlerweile wie Geldwäsche. Also weil die reine Effektflut ist in einem Ready Player One höher. Ich muss sagen, das muss man dem Film zugute halten, die Effekte sind saustark. Also ich habe, glaube ich, seit dem ersten Transformers nicht mehr so eine gute Verbindung von menschlichen Darstellern, Robotern und der realen Welt gesehen. Es gibt zwar hier und da mal so Bilder, da merkst du, die sind wieder von einem Volume, aber in der Regel funktioniert das sehr gut.
Aber das wäre eigentlich so ein Video, ne? Wie konnte dieser Film so teuer werden?
Ja, und das ist halt...
Mache ich das? Bin ich zu faul für.
Ja, aber wie willst du es herausfinden?
Also, mit Recherche im Internet.
Ich habe schon geguckt. Ich habe extra geguckt.
Ja, aber ich gucke in meinem Internet.
Ah, und da hast du andere Informationen? Da will ich dein Internet
haben. Hast du den Screenrant-Artikel gelesen? The Electric State Budget Explained. How did it become Netflix's most expensive movie ever?
Ja, der erklärt gar nichts, der Screenrant-Artikel. Da erklären sie, wie Budgetrechnung funktioniert.
Dann wird es alles nix, dann bin ich am Ende meines Lateins.
Weil sie da unter anderem erklären, dass sich die Schauspieler ja mittlerweile diese Beteiligung, die
Crossing Points,
dass sie sich die mit rein, so war es jetzt bei Joker 2 zum Beispiel. Beim ersten Teil war es ja so, dass Todd Phillips und Joaquin Phoenix erst nachdem der Film in den Kinos gelaufen ist und die ganze Auswertung passiert ist, erst dann kriegen sie ihre Umsatzbeteiligung. Und beim zweiten Teil passiert das Ganze dann vorher. Das heißt, die bekommen dann direkt vom Ticket Gross, kriegen die das schon und nicht erst nachdem Steuern davon abgegangen sind. Also nachdem das ganze Accounting passiert ist, dann von dem Betrag, der übrig bleibt, sondern dann direkt so live kriegen die ihr Geld und dadurch, und das wird zum Teil vorher mit vorberechnet, dass es dann so einen Wert gibt, wo sie sagen, okay, das könnten so 150 Millionen sein und die werden da meistens mit schon reinberechnet. Also es ist echt kompliziert und der Screenrant-Artikel, der macht mich auch nicht wirklich schlauer, weil es ist Mathematik für Fortgeschrittene.
Und damit hatte jemand Mathe-Abi.
Nee, dann machen wir mal dein Video. Die Leute, also weil es ist wirklich eine Frage, die es zu klären geht. Ich fand den bis zur Mitte, dachte ich so, warum fanden den jetzt alle so schlecht? Der ist halt so, Steven Spielberg funktioniert nicht so ganz, so Ready Player One für Arme, aber immerhin nicht keine ein Stern.
Der hat einfach Schauwerte und das war's dann für mich auch. Der sieht nett aus, aber es ist ja überhaupt nicht interessant, diesen Figuren zuzuhören oder ihnen zu folgen.
Das sind ja keine
Es gibt
Figuren.
Einen Roboter, mit dem ist Chris Pratt unterwegs, von Anthony Mackie gesprochen. Der hat das meiste Charisma in diesem Film. Dieser Roboter. Dann weißt du doch alles, was du wissen musst. Das ist doch ein bisschen...
Ja, ja. Und Chris Pratt ist jetzt auch wie Ryan Reynolds auf ewig dazu verdammt, Star-Lord sein zu müssen. Also ich bin dann schon mal froh, dass er, wenn er sowas wie The Terminalist, diese Amazon-Serie, wo er dann einen traumatisierten US-Soldaten spielt. Und da darf er mal jemand anderes sein.
Also auf jeden Fall, bei den 320 Millionen haben sie vergessen, das Budget für seine Perücke einzuplanen.
Ja, und mittendrin, ich hatte das Gefühl, dass der Film nachgedreht wurde an einigen Stellen und dass deswegen seine Haare schon anders geschnitten waren. Und es gibt ja diesen Punkt, wo dann mitten im Film erklärt wird, dass er sich mal eben zwischen so einer Schlacht, während die Roboter mal kurz Pause gemacht haben, kommt er zurück und sie sagt, oh, neue Frisur. Und er so, ja, habe ich mir, und ich dachte so, warum und wo jetzt gerade? Wir hatten ja gerade jetzt die Haare geschnitten, das ergibt keinen Sinn und es muss einfach mit Nachdrehs zu tun gehabt haben. Wer weiß, wie dieser Film vorher ausgesehen hat.
So.
Ja.
Einfach immer noch drei Filme. Diese Woche starten neben The Last Showgirl noch drei Kinofilme, über die wir reden müssen, weil sie starten.
Ja.
Mr. No Pain, Schneewittchen und The Alto Knights.
Welcher hat dir am meisten gefallen davon?
Oh, warte, wenn ich jetzt... Also Schneewittchen am schwächsten. Das kommt auf die Stimmung an. Die Alto Knights werde ich auch gerne nochmal irgendwann so gucken. Mr. No Pain für den Moment.
Nee, für mich war es ganz klar The Alto Knights. Weil so ein Film...
Ja, ich habe alle Mafia... Du hast ja auch alle Mafia-Filme so wahrscheinlich gesehen. Ich bin aber so Mafia-Genre-Fan. Ja. Und wenn De Niro Mafia anpackt, ist er bisher in jedem besser gewesen als in The Alto Knights.
Wobei ich sagen muss, hier spielt er ja eine Doppelrolle in die alte, also wir haben uns entschieden, wir reden erstmal über die Alto Knights.
Ja.
Hier spielt er ja eine Doppelrolle und zwar einmal Frank Costello, der ein großer Mafia-Boss gewesen ist, aber auch Vito Genovese. Auch ein großer Mafia-Boss. Ursprünglich miteinander befreundet, die immer in der Bar The Alto Knights abgehangen oder in einem Laden namens The Alto
Knights. Die haben einen Club aufgemacht, Alto Knights Social Club.
Ich habe das deswegen nicht so parat, weil, und das ist das Skurrile an diesem Film, dieses The Alto Knights, also dieser Club, der den Namen auch spendiert, der kommt im Film nicht vor. Nicht.
Doch, die sind da drin und auf der Tür steht auch draußen The Alto Knights SC, Social Club.
Ja, aber also da passiert ja sonst nicht viel mehr.
Ja, das ist im Grunde so der Geburtsort dieser bei der Freundschaft und dieses wir gehen los und, na okay, er sagt aber auch.
Es ist
auch,
so, als wenn du in Goodfellas gibt's ja diese eine Bar, wo sie dann auch diesen einen Typen dann so verprügeln. Also, und wenn sie, ja oder die, aber das ist ja das Copacabana.
Ja.
So, die hat tatsächlich einen Namen, den man sich auch merken kann bis heute. Aber hätten sie Goodfellas nicht Goodfellas genannt, sondern wie die Bar, wo sie auf diesen einen Typen dann eintreten, den sie dann auch im Kofferraum wegfahren und erstechen. Dann hätte ich auch gedacht, so, warum heißt der Film jetzt wie diese Bar? So kam es mir jetzt hier vor, weil es geht ja um eigentlich was ganz anderes. Es geht um etwas im Kern der Handlung, was erst ganz am Ende des Films klar wird. Das fand ich ganz interessant. Ne? Es geht so um die Anfänge der Mafia in New York. Und dann geht es aber auch um die Anfänge von etwas anderem, was erst später klar wird. Nämlich als die Mafia überhaupt erst als diese große organisierte Struktur bekannt wurde, weil das FBI das vorher fast verschwiegen hat. J. Edgar Hoover hat sich dazu nie geäußert, dass die Mafia, ne, landesweit sogar miteinander vernetzt agiert. Und warum das passiert ist, das wird dieser Film erklären und macht das dann aber erst mit den letzten Worten klar. Er beginnt mit einer Freundschaft, nämlich Vito Genovese und Frank Costello. Auch das wird nicht so richtig hergeleitet.
Er beginnt mit dem Attentat.
Um ja,
ganz,
genau.
Ganz am Anfang anzufangen, genau. Beginnt mit dem Attentat.
Einer der beiden wird nämlich erschossen und dann aber auch nicht. Ne? Also das
ist ein Attentat.
Es ist ein Attentat. Und darauf basierend wird dann über die Vergangenheit erzählt, über das Jetzt, also das damalige Jetzt. Und da mutet sich dieser Film viel zu, inszeniert von Barry Levinson. Mit dem hatte De Niro, ich glaube, mit dem hat er zusammen diesen Wag the Dog gemacht und ich glaube diesen Zeit des Erwachens, wenn ich mich recht entsinne. Rain Man hat Levinson, glaube ich, auch gemacht. Den habe ich Jahre nicht gesehen. Also wo der gewesen ist, keine Ahnung. Jetzt ist er zurückgekommen mit einem Film, der erinnert in seinen besten Momenten an das, was einen Martin Scorsese gemacht hat. Das merkt man gerade am Anfang, weil es ein Film ist, der sehr versessen darauf ist, so Montagen zu Musik zu zeigen. Da redet dann Robert De Niro aus dem Off und erzählt dann, so war das damals, so sind die Mafia-Strukturen gewesen. Wer war der Boss der Bosse? Wer hat wem unterstanden? Was waren die Regeln? Und dazwischen hatte ich mal das Gefühl, wird dann ab und zu Stopp gemacht. Dann sieht man eine Szene, in der dann De Niro in einer der beiden Rollen spielt. Ich hatte dann am Anfang große Probleme auseinanderzuhalten. Wer ist denn jetzt eigentlich wer der beiden?
Wirklich?
Na, weil in manchen Szenen hat man es nicht so ganz im Anschnitt gesehen. Vito Genovese wird mit so einer Maske, der hat Robert De Niro tatsächlich so Prosthetic Make-up drauf.
Also volleres Gesicht, Brille.
Und weißt du, was mich da total fasziniert hat? In The Irishman haben sie Millionen gezahlt, um ihn digital zu verjüngen. Und mit diesem Prosthetic Make-up sieht er aus wie ein wilder Stier, also Raging Bull. Und zwar so jung, wie ich den seit Jahren nicht gesehen habe. Da dachte ich so, ey, so einfach kann es auch gehen. Mit Prosthetic Make-up, einfach handgemacht. Und das funktioniert blendend. Und ich finde, da verstellt er so seine Stimme. Das spielt er auch mal nochmal italienischer. Ich finde, da ist, also ich habe hier einen Robert De Niro gesehen, den ich seit Jahren nicht gesehen habe. Als Frank Costello spielt er so, wie Robert De Niro immer spielt aktuell. Aber als Vito Genovese ist er richtig frisch und belebt und ich hatte das Gefühl, hinter dieser Maske wird mal wieder was erweckt, was ja seit Jahrzehnten bei Robert De Niro nicht da war. Und das allein zu sehen, fand ich faszinierend. Deswegen, also ich dachte so, Mafia, geil. Barry Levinson gibt sein Bestes, geil. Diese Zeit wird gut heraufbeschworen. Es ist ein bisschen wirr. Es ist so ein bisschen die Frage ganz häufig mit mir gewesen, wo will der Film jetzt eigentlich hin? Aber De Niro auch geil wieder. Also und ich dachte dann so, oh, solche Filme werden nicht mehr gemacht. Das sieht man ganz, ganz selten, dass im Kino ein Film mit so einem Mittelklasse-Budget landet, über so ein Thema. Ich muss sagen, dieses Robert De Niro in der Doppelrolle-Ding ist ein Gimmick, was ich nicht verstanden habe. Das braucht es nicht wirklich, aber dann ist es nun mal da. Ich würde dem 3,5 Sterne geben. Ich mochte ihn sehr.
3,5 Sterne, da wäre ich aber auch dabei. Also so sehr mochte ich den schon auch.
Ja.
Ich finde, was mich so ein bisschen unbefriedigt hat bei dem Film ist, dass er hinten raus fast, ich nehme mal an, so ist die wahre Begebenheit, aber es wirkt ja fast schon sehr albern.
Ja.
So wie das so hinten, dachte ich so, ah, das passt gar nicht so zu der Spannung und dem Stil, der vorneweg passiert. Und irgendwie, erzählt der Film auf der einen Seite, wie groß er ist, aber diese Größe wird so in kleinen Hinterzimmern verhandelt. Ja. Deswegen fühlt die sich so behauptet an auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind das ja ganz große Namen, aber so richtig greifbar, weil der Film sicherlich nicht das Budget hat.
Ja.
So die großen Bilder des Glücksspiels oder des Drogenhandels oder der Kohle. Also, weißt du, so Breaking Bad Momente, wo irgendwo was weggezogen wird und dann stapelt sich's. Oder wie bei Blow, wo sie sagen, ey, du musst die Kohle wiegen. So und so viel Pfund sind 10 Millionen, so und so viel Pfund sind 12 Millionen.
Auch New York, auch New York wird nicht so, ich finde, du bekommst für die Zeit oder die damalige Zeit bekommst du durch so Zeitungsausschnitte, es werden ganz viele Fotos von damals gezeigt und kriegst du mehr einen Eindruck als durch das eigentlich gefilmte Material.
Auf der anderen Seite hast du dann Momente, die so ganz klassisch Mafia sind, auf der einen Straßenseite lungernd, immer noch ein so ein Handlanger dabei, der einen beschützt, auf der anderen Seite am Obststand eine Frau sehen, rübergehen. Mit der Quatschen so muss ganz, so.
Auch sehr deutlich im Studio gefilmt. Ne, man hat im Hintergrund die Erweiterung gesehen von New York, so diese alten Tage. Da haben sie diese Stadtzeile offenbar nachgebaut. Ich meine, ich dachte so, man, das wird ein Budget gehabt haben, das nicht weit von dem entfernt ist, was Scorsese für Goodfellas hatte. Und den haben sie damals für das Budget noch drehen können.
Ich sehe gerade das Budget.
Ich sag mal 90 Millionen.
110 Millionen?
Ja. Das ist
dafür hat der aber ganz schön wenig Media-Buzz.
Aber wie gesagt,
nur Better Man hatte weniger Media-Buzz für das Budget dieses Jahr.
Das ist ein Mittelklasse-Budget, in Anführungszeichen. Ne? Also wir reden ja hier von...
Das ist ja schon krass, ey, dreistelliges Millionenbetrag als Mittelklasse zu bezeichnen.
Ist mittlerweile
Muss ich mich
so.
Dran gewöhnen.
Ist mittlerweile so. Und wie gesagt, das sind die Filme, die eigentlich als risikoreich gelten. Und bei dem wirst du es wieder sehen. Ne?
Keinen Fall spielt ja das ein.
Nein, Warner Brothers bewirbt das halt kaum. Und das ist so tragisch. Und wie gesagt, einen Goodfellas, gucken wir da bitte nach dem Budget, den haben die 100 pro für ein Drittel gedreht.
Ah, den muss ich aber dann noch inflationsbereinigen rechnen.
Klar, inflationsbereinigt,
mach
dann
ich
kommt
alles.
Dazu, dass
ich
wir
das alles parallel.
Wir haben andere Preise, es gibt andere Zustände. In New York zu drehen ist sicherlich, also werden sie wahrscheinlich nicht mal gemacht haben, aber ich habe es neulich schon mal gesagt, Sean Baker und Brady Corbett, die Regisseure von Nora und The Brutalist, haben ja neulich erzählt, dass man einfach nicht mehr in den USA drehen kann, weil für kleinere Produktionen ist es so unerschwinglich teuer geworden, dass du ins Ausland gehen musst. So hätte man natürlich auch tun können, so wie The Substance sich gesagt hat, okay, wir drehen jetzt einfach in Los Angeles in Frankreich im Studio nach und es hat keiner gemerkt, ich zumindest nicht.
Ich habe die Zahlen für dich, wenn du möchtest.
Ja, bitte.
Also Goodfellas hat 25 Millionen gekostet, 1990, das entspricht heute 60,7 Millionen. Also die Hälfte.
Also immer
des
noch
Budgets.
Die Hälfte. Ja.
Inflationsbereinigt mit einer Average Inflation auf 2,57% gerechnet.
Ja.
Und
der wirkt deutlich größer und der wirkt wertiger. Gut, dann hast du halt auch Martin Scorsese. Barry Levinson war jetzt noch nie einen Martin Scorsese, aber ich finde, der kommt dem am nächsten. Aber du merkst so, man hat bei dem Film auch so das Gefühl, der kämpft so eine alte Zeit. Also ne, so davon erzählt der Film ja auch so ein bisschen. Diese alte Mafia-Tage, das wird ja immer so auch ein bisschen glorifiziert. Und hier kämpft noch ein altes Hollywood, das es jetzt nicht mehr gibt, gegen die Realität der Moderne an und wird daran knallhart scheitern, wenn jetzt nicht in den
nächsten Wochen... Also wirklich schade ist, weil man hat schon lange nicht mehr so einen Film gesehen, der diese Vibes von... einem Casino oder Pate oder so ansatzweise in der Bildsprache aufrufen kann.
Also was ich zum Beispiel auch nicht verstehe, ich hatte gestern dann den Trailer runtergeladen für meine Kritik und dachte so, ey, bei jedem anderen Film kommen Warner Brothers und wie sie alle heißen, auch Disney, ne, gibt's 4 Trailer plus 1-2 Szenen aus dem Film. Die ersten 10 Minuten werden hochgeladen mittlerweile. Und hier ist es so, wenn du jetzt gerade auf den YouTube-Kanal von Warner Brothers gehst, ist da jetzt Alto Nights als Banner gerade mal drin. Wird aber nächste Woche wahrscheinlich schon wieder von Sinners ersetzt werden. Es gibt einen Trailer, der geht 1:20 und ja, das soll die Leute jetzt in einen 110 Millionen Dollar Film locken, in Scharen, nur weil da Mafia draufsteht und Robert De Niro mal wieder mitspielt. Das zieht schon lange nicht mehr. Das weiß ich nicht, was das wieder für eine Rechnung war, die da angestellt wurde. Ey, aber wir können euch, glaube ich, sagen, falls ihr an sowas mal Interesse habt und Bock habt, ja, das Kino noch irgendwie mitzutragen, dann geht da rein, sagt, und wenn er euch gefällt, erzählt den Leuten davon, weil meine Hoffnung wäre ja, dass solche Filme wieder mehr finanziert werden. Aber es ist, glaube ich,
absolut, der startet in allen wichtigen Märkten jetzt diese Woche. Mal gucken, was für Zahlen da nächste Woche bei rausgekommen sind. Schauen wir mal.
Schneewittchen, komm, Robert.
Also das war jetzt, den haben wir Montag morgens um 10 geguckt. Ich habe mich seit der Information, dass das kommt, gefragt, warum. als ich den Trailer gesehen habe, warum, und während ich den Film gesehen habe, warum. Und das meine ich, ich bin jetzt nicht voller Wut und ich bin auch nicht voller Freude. Es ist mir so, naja, fast gleichgültig. Schneewittchen war auch noch nie so das, wo ich sage, das ist mein Märchen, das ist meine Geschichte. Ich finde auch die sieben Zwerge immer schon nicht so spannend.
Nee.
Ich bin auch kein Schlümpf-Fan. Ich weiß auch nicht so diese sieben Zwerge, sieben mit ihren unterschiedlichen Eigenschaften. Auch wenn dann in Deutschland hier diese sieben Zwerge-Filme habe ich auch nie gesehen, die ja so ein Riesending war mit Otto und Ralf Schmitz und wer das alles war. Und ja, das ist jetzt halt die Geschichte von Schneewittchen.
Der einzige Zwerg, den ich empfehlen sollte, dass man auf jeden Fall seinen Film, also Zwerg, falsches Wort, Kleinwüchsige, dessen man Abenteuer man auf jeden Fall nicht verpassen darf, ist Willow.
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 Ja, bei mir war es ähnlich. Ich dachte halt mal so, Mann, das Original Schneewittchen habe ich natürlich gesehen, aber das ist so die Anfangszeit von Disney gewesen. Und sie haben ein Märchen aufgegriffen und aufgeblasen eigentlich. Das gibt jetzt nicht so viel her, ne? Also Prinzessin, böse Stiefmutter, aka Hexe, dann kommt der Jägersmann, der sie muss in den Wald, dann kommen die Zwerge, das hat, ne, und am Ende küsst sie der Prinz und alles ist gut. Das hat mich jetzt nicht und hinterm Ofen hervorgelockt, und wenn man sich den Originalfilm von Disney anguckt, der ist schon echt betagt. Hat damals viele, viele Oscars gewonnen. Ist einer der Gründe, warum Walt Disney bis heute einer der, ich glaube, die Einzelperson immer noch mit den meisten Oscar. Oscars ist.
Danach kommt, glaube ich, bei der Nominierung John Williams
dann,
oder so.
Ja, und dann wurde das ja immer wieder auch aufgegriffen. Zuletzt, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, es gab ja so Sachen wie Spieglein, Spieglein von Tarsem Singh, und es gab halt noch Huntsman, Snowball and the Huntsman. Und es gab ja unter anderem jetzt die große Diskussion, wir hatten schon mal vor vielen, vielen Monaten hier im Podcast über diese Wokeness-Debatte gesprochen, über den Krieg, den einige Leute im Internet gegen Rachel Zegler und Co. führen, und da ging es unter anderem auch um die Darstellung der Zwerge. Und da dachte ich so, ja, das ist auch interessant, ne? Wenn man sich zum Beispiel Snow White and the Huntsman anguckt, da wurden ja Schauspieler wie Ian McShane oder Bob Hoskins, die wurden da ja digital verkleinert. Das heißt, ich bin mir nicht mehr sicher, ob die einfach generell für CGI kleinert wurden oder ob mit
so
kleinwüchsigen...
So wie mit Gimli oder so, mit ja, Perspektive gearbeitet wurde.
Sie haben auf jeden Fall mit Perspektive gearbeitet, aber was sie auch gemacht haben, ist, ich glaube, mit kleinwüchsigen Darstellern zu drehen und dann die Köpfe der Darsteller digital zu verkleinern und auf deren Körper zu setzen. Oder sie haben gleich den ganzen Körper zurechtgeschrumpft. Sieht super scheiße aus in Snow White and the Huntsman. Müsst ihr euch mal anschauen. Und das hat damals auch einen Aufschrei gegeben. Aber weil damals das Internet noch nicht in der Form, ne, also vor allen Dingen Social Media in der Form, noch nicht so omnipräsent und alles einnehmend gewesen ist, hat es da diese Shitstorm-Kultur noch nicht gegeben.
Da gab es noch nicht das schöne Social Truth.
Truth Social.
Ach so.
Ja.
Ah, du weißt also, wie es heißt.
Ja, ja.
In die Falle getan.
Ja, ich als Fan, der die App sich viermal runtergeladen hat.
Tremendous
das
David heißt du bestimmt auf dem.
Ja, genau. Tremendously.
Very, very movie.
Bigly behind. Da dachte ich so, ja, als dieses Bild veröffentlicht wurde, und da kommen wir gleich nochmal drauf, das ja das halbe Internet zum Kochen gebracht hat, wo Schneewittchen vorne wegläuft, Rachel Zegler, und hinter ihr sind dann Leute verschiedener Größen, sehr divers, also schwarz-weiß, groß-klein, Frau-Mann, und die Leute sind ausgerastet. Was? Die sieben Zwerge sind jetzt plötzlich eine Truppe aus Diversen, und schon damals habe ich immer gedacht so, das kann nicht sein. Das kann nicht Disneys Intention gewesen sein, und Disney hat sich dazu auch nie geäußert. Sogar offiziell, ich hatte neulich geplant, ein Video dazu zu machen und hatte nochmal versucht, mich rein zu recherchieren, weil ich bis heute nicht glauben kann, dass Disney das auch nie dementiert hat, aber sie haben es auch nie bestätigt. Und es hat einfach nicht zu dem gepasst, wie Filme gemacht werden. Deswegen dachte ich immer, irgendwo muss es einen Grund für dieses Bild geben. Und dieser Grund wird jetzt in diesem Film gezeigt, nämlich, und das kann ich jetzt hier einfach mal verraten, das sind nie die Zwerge gewesen, sondern es waren die Banditen, die in dem Film auftauchen. Andere werden jetzt sagen, welche Banditen? Und dazu kommen wir jetzt gleich in unserem Kritikteil. Aber das möchte ich mal vorwegschieben. Dieser ganze Fackelzug, der sich da gebildet hat im Vorfeld, der wirklich abstruse Ausmaße angenommen hat, der hat auch zum Teil einfach auf Missinformationen basiert. Und das wurde verbreitet von auch von Leuten, ne, die sich gerne hinstellen und sagen, sie wären journalistisch, na, da würde Tiefenrecherche passieren. Und das finde ich bei solchen Themen echt, echt schwierig. Und ich habe von Anfang an irgendwie gedacht so, man wartet doch mal ab. Wenn der Film ins Kino kommt, dann werdet ihr ihn entweder ignorieren, weil ihr eh nicht in Schneewittchen die Realverfilmung gehen werdet, oder aber er ist wirklich absoluter Schrott, dann können wir gerne alle gemeinsam drauf eindreschen, oder aber es wird sich zeigen, dass es da irgendwie eine Bewandtnis für gab. So wie es jetzt ist. Ne, weil man muss ganz klar sagen, wir haben diesen Film gestern geguckt, ich fand ihn nicht gut, aber ich fand ihn aus vielen Gründen nicht gut, die nicht damit zu tun hatten, ne, mit den Themen, dass Rachel Zegler auf Twitter was gepostet hat und nicht mit diesem einen Bild. Das wollte ich mir nochmal vorweg schicken. Ich fand das sehr schön. Das werden ganz viele von den Schreihälsen, die das online beklagt haben, nicht mitbekommen, weil sie jetzt natürlich, wenn der Film rauskommt, trotzdem weiter drauf einhauen. Aber ich hoffe, es gibt da einige, die in den Film gehen und dann ihre Worte auch so ein bisschen runterschlucken werden, weil sie merken, oh, hätte ich mal wirklich gewartet, bis dieser Film ins Kino kommt. Ich meine, man kann ein paar Sachen kritisieren, unter anderem die Frage, ist es wirklich notwendig, einen Film neu aufzulegen und dann zu sagen, ja, aber die Message von damals, die ist es nicht mehr. Wir verändern jetzt so ein paar Sachen, wie zum Beispiel, warum küsst eigentlich der Prinz das Schneewittchen? Ne, dieses Damsel in Distress-Ding, das ist nicht mehr modern. Wir verändern das und wir verändern unter anderem auch, warum sie Schneewittchen heißt. Und dann fragt man sich dann wirklich, und das ist ein Punkt, den ich durchaus verstehen kann, warum denn eigentlich dann dieses Märchen? Warum nehmt ihr eine Geschichte, die ihr blöde findet, ne, weil sie nicht mehr passt? Und verändert sie so sehr, dass man sich fragen muss, warum nicht einfach eine neue Geschichte? Wir wissen jetzt alle, warum Disney das nicht macht, weil da gibt es keine neuen Geschichten mehr. Da arbeitet offenbar nur noch jemand, der alte Akten von damals nimmt und in so eine Kiste mit, wo er sagt, so hier, eine alte Idee, mach mal neue Idee draus. Und diese Person ist schwer beschäftigt, weil sie ja mit Lilo und Stitch gerade schon zu tragen hat. Und Moana wird ja jetzt auch rübergetragen in diese Kiste mit neuen Ideen. Und das ist halt wirklich alles traurig.
Herr Toy Story. Die Eiskönigin.
Toy Story wird auch neu auf
Real. Nein, ich meine Weitererzählung. Achso, du meinst
Reale aufgenommen. Ja, also vor allen Dingen diese Realverfilmungen. Ne? Also mit irgendwem hatte ich darüber gesprochen. Ich glaube, es war auch meine Frau, die meinte, boah, Lilo und Stitch. Und dann dachte ich so, Mann, Lilo und Stitch ist schon als Zeichentrickfassung eher so mittel. Und dann auch da den Trailer, der kam jetzt die Tage raus und hat wohl wieder irgendeinen Trailer-Rekord gebrochen. Und ich dachte, warum? Das ist dasselbe einfach so. Warum? Also da wäre noch interessant, ob sie sich da diesmal trauen, die Originalfassung umzusetzen.
Hab die Originalfassung nie gesehen, aber der Trailer soll wohl so aussehen, als wäre man ganz nah dran. Ich weiß nicht so richtig, was ich zu Schneewittchen sagen soll. Der macht mit mir nix.
Ja.
Da bin ich auch so, ey, hast du Lust, Schneewittchen zu gucken? Gehen gucken. Ey, hast du keine Lust, Schneewittchen zu gucken? Ich glaube nicht, dass du was verpasst, weil du hast ja keine Lust, Schneewittchen zu gucken. So, fertig. Es ist für mich zu viel Gesinge. Rachel Zegler singt ganz schön. Gal Gadot ist komplett die falsche Besetzung. Sie ist überhaupt nicht gut. Es gibt ganz viele andere bessere Schauspielerinnen, die viel besser eine garstige, böse Stiefmutter oder Hexe spielen können. Das hat man aber schon im Trailer gesehen.
Ich dachte die ganze Zeit an Angelina Jolie in Maleficent.
Das hat man auch schon besser gesehen. Die Zwerge haben eine nette Dynamik untereinander, das bildet der Film ganz gut ab. Disney wird seinem Klischee gerecht, dass irgendwo in einem Wald ein Sonnenstrahl auftaucht und 1000 Tiere um Schneewittchen herumtanzen. So ist es alles so. Es ist okay für mich, aber manchmal sitze ich wirklich da und denke so, muss das jetzt? Muss ich mir jetzt auf Krampf eine Meinung bilden? Und das ist so ein Film, ich krieg's einfach nicht hin.
Du hattest im Film dich zu mir rübergebeugt und meintest so, kennst du dieses Gefühl von früher, wenn du in der Schule in so einem Fach im Kunstunterricht der Lehrer gesagt hat, so Leute, wir gucken jetzt mal diesen einen Film, und alle dachten so, ja geil, Film ist immer noch besser als jetzt Unterricht zu machen, aber dann kam der Film und der war dann scheiße und er wollte nicht enden. So, und dann hat man halt geguckt, aber eigentlich auch nicht. Und
also ich habe nur gesagt, weißt du noch, als man früher in der Schule Film geguckt hat, David macht gerade eine längere Version daraus.
Ja, ja, aber dieses Gefühl.
Und parallel guckt man auf die Uhr, meinte David.
Ich habe die direkt konnotiert damit. Bei mir war es eher so, es gab so ein paar Momente, wo ich dachte, das geht gar nicht. Das ist auf der einen Seite Gal Gadot, die kann einfach nichts. Das ist einfach, es ist wirklich, ich saß hier, ich lege mich fest, die schlechteste Schauspielerin des Planeten.
Schlechter als Mila Jovovich?
Ja.
Und Julia Roberts?
Ja, weil also bei Gal Gadot.
Wen findest du ganz schlimm? Elizabeth Moss?
Nee, da hat es mit etwas anderem zu tun. Nee, Gal Gadot ist halt wirklich, es gibt ja so Compilations von ihren schlechtesten Momenten, zum Beispiel Kal-El, no, oder alles, was sie in Wonder Woman 2 gesagt hat und so, die ist halt einfach nur Kacke. Und hier ist sie auch wieder Kacke. Also gerade wenn man das vergleicht so mit, was schon mal gemacht wurde, zum Beispiel Maleficent, wo du denkst, bei so einer bösen Hexe oder so, da, was man da alles machen kann. Und sie kann halt einfach nichts. Die sieht halt hübsch aus, aber mit ihrer Stimme kann sie gar nicht arbeiten und auch Bewegungen funktionieren nicht richtig. Und das ist erstmal das eine. Und die ist zu lange in dem Film. Ne? Im Originalfilm ist sie ja eigentlich nur ganz kurz zu sehen. Die böse Stiefmutter ist, glaube ich, nach 45 Minuten das erste Mal wieder im Bild. So, dann hast du Rachel Zegler. Rachel Zegler, finde ich, die kann ganz gut schauspielen, auf jeden Fall super singen, aber die ist mir zu drüber. Und mit der Mimik macht die ganz viel wie, die, ich hatte das Gefühl, dass sie versucht, eine Zeichentrickfigur zu sein. Die macht, die guckt immer so und dann ist wie so eine ganz naive kleine Prinzessin und in anderen Momenten ist sie dann aber auch die starke Prinzessin, ne, die sich, die dann sogar richtige Reden schwingt. Also aus dem Original Schneewittchen wird hier eine ganz andere Figur. Bis sie es dann nicht mehr sein darf, weil es gibt natürlich noch Schlüsselmomente, wie zum Beispiel die böse Stiefmutter kommt mit dem Apfel an und es gibt dann gar keinen Grund, warum diese Frau, die vorher als starke, kluge, neue Prinzessin, ne, die nicht mehr, also moderne Prinzessin, das war ja auch das Bestreben dieses Films, dass sie mal eine moderne Prinzessin erzählen wollen, die sagt dann aber, ich bin wahnsinnig dämlich, weil ich dann doch in diesen Apfel greife. Es gibt doch keinen Grund, dass sie in diesen Apfel beißt. Also da tritt sich dann der Film selbst auf den Füßen herum.
Merkst du auch ein bisschen, weil sie dann vorher so Äpfel pflückt, dass sie dieses Motiv vorher schon raufbeschwören, ja, von diesem Apfel, dass man wenigstens sagen kann, aber sie mag doch Äpfel, weil sie hat sie doch auch gerne gepflückt.
Ja. So. Ich fand gut, also tatsächlich die eine Sache, was ich auf jeden Fall positiv hervorheben kann, ist, dass sie moderne Ansätze finden, eben mit dem Prinzen ist ja so ein Ding. Da haben sie vorher gesagt, es wird keinen Prinzen geben, der sie wach küsst, es braucht eine moderne Prinzessin von heute nicht. Ist ein bisschen geschwindelt gewesen, weil es wird hier auf jeden Fall den Kuss der wahren Liebe geben, aber der leitet sich anders her und da macht es dann wieder Sinn. Das mochte ich, denn diese Banditen, von denen wir vorhin am Anfang gesprochen haben, die bekommen eine größere Rolle. Da wird viel in diesen Film hineingesteckt, dadurch wird er wieder deutlich länger, aber es entsteht eine Romanze, anders als, hallo, ich bin Prinz. Oh, Moment, eine Prinzessin, die werde ich jetzt gegen ihren Willen küssen und dann ist sie jetzt wach. So funktioniert es tatsächlich ganz gut. Die Zwerge, ich weiß nicht, wie es dir ging, die kommen rein und ich dachte so, oh Gott, das sieht ja furchtbar aus. Die sehen so scheiße aus, aber man gewöhnt sich an sie. Ich finde, der Look ist am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig, aber dann passiert's. Dann merkt man, ne, gerade wenn die so einzeln reden, dann, ach, die sind lustig und drollig.
Ja, das ist die Dynamik untereinander. Das ist, ich weiß nicht, was ich sagen soll über Schneewittchen.
Ja, dann lass mich erzählen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass die Effekte, ich musste mittendrin an Falsches Spiel mit Roger Rabbit denken, weil ich dachte, oh, wo wir heutzutage angekommen sind. Bei Electric State ist es mir aufgefallen, wie die Figuren mit den nicht vorhandenen Robotern agieren. Aber hier auch, wie Rachel Zegler mit Figuren und Kreaturen und Gegenständen in der Umgebung agiert, die nicht da sind. Und wie toll das eingebunden ist.
Ich finde aber voll oft stimmt die Blickrichtung nicht. Es gibt zum Beispiel am Anfang so ein Hörnchen, was vor ihr ist und sie guckt halt so vorbei.
Ja, aber das Hörnchen
oder sie
hat
sind
auch
zum
geschielt.
Beispiel mit den Schurken oder mit den Banditen hinter so einem kleinen Hügel und während sie redet und so, guckt sie mir noch, könnte da hinten wer sein. Und das setzt sie auch 2-3 Mal zu viel an. Ich denke so, ha.
Ja, aber sie ist stimmt, auch, das ist sie.
Das ist so,
ich finde,
ja.
Sie guckt auch immer einen Blick zu viel. Sie actet viel zu viel.
Ja, aber manche Blickrichtungen stimmen nicht. Ist beim Electric State auch aufgefallen, dass sie nicht genau sagen können, wo wird es sein. Du siehst richtig, wie sie so sucht. Versuchen, einen Punkt zu fixieren, aber nicht wissen, wo der ist.
Ja, ja.
Ich bin damit nicht glücklich.
Ich finde aber, es sieht viel, also es ist mittlerweile sehr organisch, wie das auch so im Bild aussieht. Dafür müssen
ja, aber
sie.
Aber ist das jetzt ein Realfilm oder ist das jetzt ein Animationsfilm? Das kann
ja.
Ich bei Schneewittchen gar nicht sagen.
Genau, das kann man nicht mehr sagen. Also eigentlich hast du das Gefühl, so Rachel Zegler, es gibt eine Szene, da spielt es halt wirklich im Wald. Andere Szenen im Wald sind dann halt komplett animiert und wir hatten hinterher die Diskussion, wie viel haben die wohl nachgedreht auch, weil es so skurril ist, dass Teile des Waldes oder der ganze Wald erst computeranimiert ist und dann ist es wieder ein echter Wald. Und das merkt man schon sehr stark, diesen Unterschied. Ansonsten wirkt es halt so wie Rachel Zegler in sowas wie Falsches Spiel mit Roger Rabbit, wo Bob Hoskins ja auch komplett in so einer Toon-Welt unterwegs war. Und wie viel ist dann eigentlich noch real? Großes Fragezeichen dahinter. Ich fand halt, dass du dann halt wiederum Abstriche bei der Optik machen musst. Und das ist für mich das größte Problem bei diesen modernen Disney-Realverfilmungen. Und das sehe ich auch bei Lilo und Stitch wieder. Ich verstehe einfach nicht, warum alle Farben so grau sind. Das ist die ganze Farbe ist aus diesem Film. Die ganze Liebenswürdigkeit, dieses, ne, was die Originale noch hatten, das ist alles rausgesogen. Es ist immer, also selbst ein knallrotes Kleid oder so ein blaues Kleid ist nie ganz blau oder ganz knallrot, sondern ist immer so graurot oder graublau und alles sieht so, die geht dann in den Schlossgarten ihrer kleinen Burg. Das Königreich in Schneewittchen besteht ja wirklich nur aus einer Burg. Und ich dachte so, worum streiten die sich ja eigentlich die ganze Zeit? Das ist eine Burg, das ist kein Königreich. Ja, ringsrum ist ein Wald, wo euer Königreich aus Eichhörnchen besteht, offenbar. Und im Schlossgarten, der Schlossgarten sieht beschissen aus. Ich dachte so, wenn du da reingehst, kriegst du ja eine Volldepression. Ich verstehe nicht, warum diese Filme so aussehen müssen. Und ich kann es mir immer nur so erklären, dass so viel Digital Extension passiert, dass du das gesamte Bild irgendwie in der Farbe heruntergradieren musst, damit die Effekte im Hintergrund nicht so sehr auffallen. Weil ne, du merkst bei Spezialeffekten ja häufig, dass die von der Beleuchtung und von der Farbgebung nie so ganz in das Realbild hineinpassen. Und ich habe das Gefühl, dass Hollywood seitdem einfach so einen Schleier über das Bild legt, damit diese Übergänge nicht mehr zu sehen sind. Ich verstehe nämlich nicht, das muss uns mal wirklich an anderer Stelle einen Visual Effect Artist erklären, warum sehen diese Filme alle so kalt aus? Und das ist hier wieder so, das sind Märchen und es sieht nicht märchenhaft aus. Das ist so eine lange Liste an Dingen. Für mich kommt danach dazu, das Gesinge, das hört einfach nicht auf in diesem Film. Jede Scheiße wird hier besungen. Und dadurch geht der Film, ne, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr es so seht wie wir, dass euch Schneewittchen auch immer eher so kalt gelassen hat, nehmt diesen alten Film und haut da jetzt nochmal 45 Minuten rauf. So, also ein Film, den ihr so mittelmäßig fand, der geht jetzt nochmal länger. Und das sind halt Sachen, da in denen wird gesungen und man fragt sich aber über die meiste Zeit, was soll das? Da ist keine Liebenswürdigkeit da. Die beiden Hauptdarstellerinnen können nicht so wirklich was. Und also was soll das? Und da sind, wie gesagt, irgendwelche im Internet geleakten Bilder und die Frage, warum ist Schneewittchen jetzt plötzlich nicht mehr weiß, das ist wirklich nicht das Problem. Sondern das Problem ist, dass in der Geschäftsführung bei Disney Leute sitzen, denen völlig abhanden gekommen ist, dass man noch eigene Geschichten erzählen kann.
Das ist, glaube ich, diese Zeit, bevor Bob Iger wieder zurückkam, ne? Dieser andere Robert, der übernommen hat. Ich glaube, daraus ist noch dieser Film aus dieser Zeit entstanden.
Ich habe keine Ahnung, aber wenn man sich anguckt, was sie jetzt für die nächsten Jahre angekündigt haben, es läuft ja nicht sehr viel besser. Aber also das hier ist so, weiß ich nicht. Dann mach wirklich lieber nochmal Frozen 26.
Würdest du dir denn wünschen, wenn du so einen Film siehst, dass du keinen Schmerz spüren könntest?
Die großartige Überleitung, Robert. Ich sage das einfach so. Ich antworte nicht, ich sage einfach großartige Überleitung. Jetzt hast du hoffentlich mehr zu erzählen, weil zu dem habe ich jetzt nichts zu erzählen. Der lief nämlich bei mir gestern so durch und ich dachte, ja, da lasse ich morgen Robert reden.
Wir reden von Mr. No Pain oder Novocaine, wie der im Original heißt, auch diese Woche startend, wie Schneewittchen, wie Alto Nights, wie The Last Showgirl. Und ihr kennt bestimmt Jack Quaid. Den kennt ihr aus The Boys als Typ, der sich versucht dafür zu rächen oder einzusetzen, dass seine Frau dort oder Partnerin, Freundin zerfetzt worden ist. Aus seinem Leben gerissen worden. Dabei ist er eigentlich eher so ein normaler Typ.
Neulich auch in Companion, ne?
Neulich auch in Companion. Dabei ist er in The Boys aber so ein Alltagstyp. Und genau das passiert auch in Mr. No Pain. Er ist ein Assistenzbankangestellter, also Assistenzmanager, der im Grunde sein einfaches, tristes Leben führt. Seinen einzigen Kumpel hat er beim Zocken kennengelernt online, den hat er aber auch noch nie gesehen. Und er führt auch deswegen so ein Leben mit bestimmten Bestimmungen, wie dass seine Uhr alle 3 Stunden klingelt, weil seine Blase sonst vielleicht explodieren könnte, wie er sagt, weil der führt keinen Schmerz oder generell keine körperlichen Symptome auch spürt er, weder äußerlich noch innerlich. Das heißt, er muss ja auch mal Angst haben, dass er, wenn er kaut, sich verletzen könnte und so weiter und so fort. Und das schränkt sein Leben enorm ein. Aber er hat sich irgendwie eingerichtet, bis in seiner Bank Sherry anfängt zu arbeiten. Und da knistert es ein bisschen. Und als Sherry aber entführt wird, wird jemand, der keinen Schmerz empfindet, auch die Vorteile darin sehen, wenn er sich bösen Buben gegenüberstellt, dass es gut sein kann, wenn man Schmerzen nicht spüren kann. Mr. No Pain ist ein Mix aus Action, FSK 18 Action, der gerne auch mal die Kamera draufhält, wenn es blutig oder knochig wird, und Komödie. Da ist super viel Komödie drin, beginnt wie eine Rom-Com, die für mich funktioniert. Ich finde die Chemie zwischen Amber Midhunter und Jack Quaid, die ist da. Ich finde das niedlich, wie die beiden so unterwegs sind auf ein Date und so eine Ebene. Darauf basierend ergibt es dann auch Sinn, wenn es zu einer Entführung kommt, zu sagen, ich muss ja jetzt hinterher. Worauf der Film komplett basiert ist, dass so ein treu-doofer Typ, der so nach so einem Fish-out-of-water-Prinzip auf einmal in so einer Gangsterwelt landet, gleichzeitig noch von der Polizei verfolgt, die gar nicht wissen, was hat der jetzt eigentlich mit zu tun, so von einer Blutlache in die nächste stolpert. Und wenn er dann zum Beispiel so tun muss, als würde er Schmerz spüren, fand ich das schon sehr lustig. Oder wenn der einfach diese Close Combats in so einer Küche mit allen heißen und kalten und spitzen Geräten, die dort da sind. Also jedes Set, in dem was passiert, ist so vollgepackt mit Gegenständen, die man missbrauchen kann, um anderen weh zu tun. Und du siehst auch, dass sie sich überlegt haben von der Regie aus, hatte ich gelesen, eigentlich waren da mal so viele Tritte und Schläge gegen den Kopf geplant. Sie wollten aber nie, dass er wie ein Superheld wirkt und mehr überlebt, als er könnte. Deswegen viele von diesen Schlägen auf den Körper, in die Beine, Stiche, was auch immer gehen, aber immer in Bereiche, die du überleben kannst, wenn du theoretisch keine Schmerzen spürst. Dann kannst du auch noch weitermachen. Du kannst dann bloß nicht mehr aufstehen oder gehen, weil dein Schmerz irgendwann blockiert und sagt, nein, das geht nicht mehr. Aber es geht an dieser Stelle, mit ein paar Substanzen noch durchzuziehen. Und ich hatte die ganze Zeit bei Mr. No Pain so den dringenden Wunsch, ein Crossover zwischen dem und Nobody zu sehen, wie die beide als so zwei Hanswürste aus der Vorstadt losgehen und die Unterwelt aufmischen. Ist so eine merkwürdige Komödien-Action-Thriller-Nummer, die zu lang ist, weil die macht hinten raus einen 20-minütigen Schlenker zu viel, wie ich finde. Aber ich finde das eine unterhaltsame, lustige, blutige Angelegenheit, die eine Menge bekannter Ideen, was kann ich wo durchstecken, was kann ich wo durchbrechen und dem man dann nochmal wo reintreiben, zusammen mit kreativen, kleinen neuen Ideen und so einer wuchtigen Kameraführung, die immer mitgeht in die Schläge, in jemand wird umgehauen. Haben wir alles schon gesehen, aber es ist so ein Potpourri, wo recht selbstbewusst sich überlegt wurde, wie wollen die Dan Burke und Robert Olsen mit nur 18 Millionen so einen Film aussehen lassen, der, finde ich, schon mit sehr viel mehr Geld deutlich schlechter aussah. Mhm.
Ja, ich finde, die beiden Regisseure, die filmen das so solide herunter. Das ist so wirklich, man kann nichts vorwerfen, aber es fehlt für mich dieser Funke, der das auf geniales Territorium hebt. Ich finde Jack Quaid normalerweise eher, also ich mag ihn in The Boys gar nicht, was eher in seiner Rolle
liegt. Ich finde ihn auch die langweiligste Figur.
Ja, ich fand ihn in The Companion eher, ging so. Und hier hat er für mich aber sehr gut funktioniert in der Rolle. Aber er spielt eine Figur, die ist so nett, ne? Und nett ist so der kleine Bruder von Scheiße, hat man mir früher gesagt. Und ich will dem Film gar nicht, also ne, ich will ihm nicht vorwerfen, dass er Scheiße wäre. Er ist auch nicht mal in der Nähe davon. Der spülte so durch und ich habe häufig geschmunzelt an einigen Stellen und dachte so, ja, ah, hier, oh, guck mal, ein bisschen Blut und so. Ich kann das manchmal nicht greifen, aber in dem Fall war es wirklich auch wieder so, der war zu Ende und ich dachte, nett. Bei der Pressevorführung sind die Leute ja ausgerastet und da muss man sagen, ja, das wird passieren in einigen Kinos. Deswegen, ich würde mich da jetzt gar nicht als Maßstab sehen. Ich fand ihn gut.
Du liest halt viel aus den USA, da lief er schon, der lief sowohl, haben wir vorhin gesagt, der Sneak hier in Deutschland als auch in USA Monday Mystery Movie, also deren Sneak Preview. Und die Leute sind echt überrascht. Also ich glaube, wenn du über den nichts weißt, weil ich hatte bei Mr. No Pain auch so gar keine Erwartung. Und das ist, glaube ich, das, was so mit reinspielt. Ich dachte so, Jack Quaid, brauche ich das jetzt? Und dann war das einfach so viel überraschender. Das ist kurzweilig jetzt gelogen. Ist ein Tempo, was sich irgendwie die ganze Zeit ganz gut hält, wie ich finde.
Er braucht ein bisschen lange. Also es gibt zum Beispiel ganz am Anfang, es gibt eine Entführung, ne, basierend auf einem Banküberfall. Und dann fährt Jack Quaid mit dem Auto los und dann ist der Film erstmal eine ganze Weile in dem Auto, weil es eigentlich gar keine, es gibt so drei Entführer. Und da dachte ich so, oh, nur drei? Was macht der denn jetzt dann 2 Stunden lang? Und das ist tatsächlich ein Problem, weil er von A nach B zu kommen, braucht er so ein Weilchen. Gibt es ein paar Slapstick-Momente, die funktionieren mal so, ne? Also eine Sequenz zum Beispiel, da hängt er so kopfüber, weil er sich in so einer Falle verheddert hat. Und das dauert alles ewig. Es dauert viel zu lang. Die beiden Regisseure finden für meinen Geschmack nicht das Tempo, um diesem Film so diesen letzten Push zu geben in Richtung, das ist richtig krass. Aber das, glaube ich, sieht jeder anders. Geheimtipp.
Mehr so Filme, die so um die 20 Millionen kosten und auf diese Art diese kreativen Möglichkeiten mit sich bringen.
Aber mal eine Sache möchte ich mal noch sagen. Mr. No Pain. What the fuck ist das für ein Titel? Also klar, Novocaine basiert auf dem Namen der Figur. Ne? Jack Quaid heißt mit Nachnamen Kane in diesem Film und Novocaine ist ja ist ein Schmerzmittel, beziehungsweise ich glaube sogar ein Anästhesetikum. Und das in Deutschland aber nicht so bekannt oder verbreitet ist. Und dann hat sich die Marketingabteilung gesagt, na gut, kennt keiner. Wie könnten wir den Film dann nennen? Ja, was könnte die Jugend von heute wohl cool finden? Mr. No Pain klingt da. Ich dachte, wow, was, echt jetzt? Das ist eure
Aber Idee? Haben wir besseren Namen parat?
Wir könnten ich spüre keinen Schmerz.
Spür keinen Schmerz, okay. Ja.
Der Mann, der keinen Schmerz verspürte. Keine Schmerzen.
Angebankt und weggetankt. Ich weiß es nicht.
Ich finde, wir sind durch.
Wir sind durch heute. Wir haben alles aufgeholt. Wir sind jetzt, das ist eine lange Folge.
Ich habe richtig Kopfschmerzen bekommen.
So, liebe Leute, bis nächste Woche. Es hat Spaß gemacht. Macht's gut, bis dann. Danke fürs Reinhören. Tschüss.